Hallo meine Freunde, hi Max. Heute ist der 15. August 2020. Es ist weiterhin hot AF. Die Leute kommen nicht klar. Es ist viel zu heiß. Klimawandel, wie es in diversen Zeitungen 1980 schon stand. Hier live und in Farbe. Wobei, die Farben sind momentan eher grau, weil es gewittert fast die ganze Zeit. Außer jetzt gerade, aber es kommt nachher bestimmt wieder. Was ist da los? Ich habe das Gefühl, Blitz und Donner ist allgegenwärtig. Wie soll ich damit umgehen? Ist einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Warum willst du dir einen iMac Pro kaufen? Was stimmt nicht mit dir?
Das ist nicht der Plan. Frag doch mal deine Freunde nach dem Wetter. Verdammt, so viele fiese Sachen, die ich sagen wollte.
Ich bin alles wieder klar. Back im Game. Yeah. Urlaub ist vorbei. Und der nächste steht wieder vor der Tür.
Ne? Wann?
Guck mal, Nacken.
Aus ihm spricht gerade übrigens Kreatin und Aminosäuren.
Wundert euch nicht. So, Pre-Workout-Drink ist schon intus, weil nach der Aufnahme geht's erstmal schön laufen. Mein Fußgelenk ist wieder am Start. Das Sprunggelenk ist wieder heil.
Das war ja stimmt, kaputt, wie was?
Nach meinem Halbmarathon.
Bitte? Wie war's beim Wandern damit? Ging das?
Voll klar. Bis dahin war schon wieder alles safe. Also ich hatte cool. Nach dem Lauf, war ich so eine Woche, anderthalb, ging gar nichts mehr. Ich konnte kaum gehen. War natürlich nicht beim Arzt, weil warum auch? Soll er schon sagen, außer ja, schon dich da?
Ich glaube, wir haben deinen Lauf nie im Podcast besprochen, tatsächlich. Der war nur bei Instagram. Erzähl mal von deinem Ironman.
Nee, das war ja kein Ironman. Das war ja nur ein spontaner Halbmarathon.
Für mich ist es
ein zweiter dieses Jahr.
Für mich war das ein Ironman.
Okay. Ich bin von Köln nach Troisdorf gelaufen. Hatte vorher so Klamotten mit meiner Schwester gebunkert und so Duschzeug. Das heißt, ich bin dann einfach durchgelaufen, konnte mich dort frisch machen. Dann hat Mutti lecker Essen gemacht und der Tag war perfekt.
Ja. Außer dein Fuß, der war nicht perfekt.
Ja, am selben Tag habe ich nicht so gemerkt, aber am nächsten Tag habe ich gemerkt, so ich kann nicht mehr auftreten. Scheiße, es tut einfach höllisch weh. Es ging gar nicht mehr, ich konnte einfach nicht mehr gehen. So, das heißt, bin dann mit der Bahn zur Arbeit gefahren, bin so rumgehumpelt wie so ein Mensch, der nicht gerade auftreten kann. Und war schon ziemlich mies. Und ich dachte, scheiße, das war's vielleicht. Vielleicht kann ich nie wieder richtig laufen. Aber nach einer Woche war es wieder okay.
Okay. Ich wollte gerade noch ein
Das ist immer in meinem Kopf. Ja.
Nur darüber, ob das vielleicht auch von diesem Peeling damals war. Weißt du, du hast nie aufgelöst, wie das Peeling war, ob du zwei Wochen später so einen Hautfuß in deinem Bett hattest.
Ganz ehrlich, super enttäuschend. Ich habe gedacht, da geht wirklich gut was runter, aber es war echt nur so ein bisschen oberflächlich und ich fand nicht, dass die richtige Hornhaut, die ja stört, dass die wirklich angefasst wurde. Ich habe das Gefühl, die hat einfach dieses Zeug einfach nicht durchgelassen. So. Es war eher so die Schicht auf der Hornhaut, die so abgetragen wurde. Und dann dachte ich mir, ja toll, danke für nichts, blöde Creme.
Enttäuschend.
Okay. Also no recommendation.
Nee. Okay. 10 Folgen später, jetzt wisst ihr, gibt's wieder zurück, falls ihr es euch geholt habt.
Ja, wenn die Leute, die gerade mit diesen Fußsocken da sitzen und sich den Podcast anhören, ist umsonst.
Nein! Ja. Sorry, ich hab dich gerade unterbrochen. Was wolltest du sagen?
Kennst du das, wenn du eine Verletzung hast oder es dir schlecht geht, du krank bist und die ganze Zeit mit deinem Kopf überlegst, sollte ich zum Arzt gehen oder sollte ich nicht zum Arzt gehen? Und dir jeder Mensch sagt, geh zum Arzt und du denkst, nee, jetzt erst recht nicht. Ja, so bin ich.
Ja, ich bin da zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ich berichte ja öfter mal im Podcast von meinen Arztbesuchen und sie sind leider immer enttäuschend. Das ist ja immer so. Aber ich bin mittlerweile echt bei diesem Punkt auf mich selbst bezogen, dass ich denke, ach komm, gehst du einfach schnell zum Arzt. So, dann hast du, erstens nervt dich keiner mehr, weil du allen sagen kannst, du warst beim Arzt. Und zweitens hast du dann auch so dieses offizielle, ja, sie können halt nur schonen. Weil klar kann ich immer selber sagen, ich kann nur schonen, aber wenn es sich dann irgendwie ein halbes Jahr zieht, denke ich mir vielleicht, ah, wärst du mal früher hingegangen, vielleicht hättest du irgendwas gehabt. Und wenn es einmal von 10 dann eine sinnvolle Info gibt, ist es das irgendwie wert, weil wofür gibt es Krankenkassen? Also, keine Ahnung. Und ich habe nicht das Gefühl, ich bin so ein Hypochondor, der irgendwie die ganze Zeit zum Arzt rennt, sondern es geht ja eigentlich eher so um, oh shit, mein Knie macht jetzt seit 2 Monate ein bisschen Probleme, vielleicht gehe ich doch mal zum Arzt und sag nicht, ach, ich warte mal die nächsten 2 Monate.
Ich weiß, aber ich habe das Gefühl, ich merke, wenn es wirklich ernst ist und wenn nicht. Und so diese Unterscheidung, also klar, du merkst, es ist Schmerz, aber wenn du drauf schaust und es ist geschwollen, aber du kannst alles irgendwie bewegen und durch die Bewegung kommt nicht der Schmerz und durch so einen Druck, dann sag ich mir, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt irgendwas gerissen ist, das hättest du ja, also wenn irgendwas reißt oder bricht, das merkst du ja dann auch, während es passiert. Und das war es halt alles nicht so. Es war eher so klassisches, okay, war ein bisschen viel, war ein bisschen dumm, hättest mal nicht so viel gemacht. Jetzt hast du den Salat und leb damit. Und ich vertraue so ein bisschen dann darauf, dass ich meinen Körper irgendwie lesen kann, obwohl das genauso gut nach hinten losgehen kann, zu 100%. Also, dass ich Arroganz dich dann an den Tag lege, in der Hoffnung, dass das passt. Und es hat diesmal gepasst, also hey.
ich kann das voll verstehen. Wir haben ja auch kurz darüber gesprochen. Die einzige Sorge, die ich halt hatte, weil ich das selber ja schon mal hatte, sind so Haarrisse quasi. Weil klar, du spürst, wenn was bricht, wenn was reißt und so weiter. Aber wenn du quasi immer weiter in irgendeine schon brüchige Stelle reintrainierst, merkst du es irgendwie nicht. Ne? Und das wird immer schlimmer und irgendwann ist richtig scheiße. Aber gut, das würdest du auch nur merken, wenn du da zum Röntgen gehst, was du jetzt auch nicht unbedingt dann immer tust. Und keine Ahnung, da kannst du einfach Pech haben und Glück. Ja. Aber das wäre so die einzige Sorge, wo ich wüsste, so bei Knochen ist das manchmal irgendwie blöd, weil das sich so anbahnt und dann so gar nicht so dieses Knack, alles ist vorbei, sondern ach scheiße, hätte ich mal die letzten 3 Jahre andere Schuhe getragen, wäre es jetzt ein bisschen cooler vielleicht. Aber sowas kann halt immer passieren, keine Ahnung. Ja.
Ja, aber auf jeden Fall ging das Wandern echt gut und ich hatte gar keine Probleme mehr, ich hab's gar nicht mehr gespürt und deswegen konnte ich da einfach schön durchziehen.
Voll cool. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie war's?
Super.
Die Leute wissen ja gar nicht, dass du im Urlaub warst, weil niemand folgt uns ja bei Instagram. Nicht. Deswegen.
Okay. Also ich habe spontan 2 Tage Urlaub genommen und hatte dadurch ein verlängertes Wochenende. Dann war so die Frage, okay, was macht man damit? Wo fährt man hin? Was guckt man sich an? Und momentan ist ja schwierig. Also ich wollte jetzt nicht irgendwo ins Ausland, wo es dann heißt, okay, du warst in Österreich, jetzt musst du irgendwelche Tests machen und du bist gezwungen, irgendwie 7 Wochen in Quarantäne zu bleiben.
Unsere letzte Folge hieß ja nicht umsonst Urlaub in Deutschland. Tape 96,
glaube ich. Also war der Plan, okay, irgendwo in Deutschland Urlaub machen. Und dann war also für mich gibt es irgendwie 2 Optionen dann. Also 3 faktisch. Entweder guckst du dir eine coole Stadt an oder einen coolen Ort. Und ich mir dachte, naja, irgendwo in eine Metropole fahren. Nicht so smart aktuell.
Wir gehen nicht mal nach Köln gerade.
Also blieb so die Option Strand und Wasser. Und ich finde die Nordsee einfach hässlicher F. Und ich mag das nicht. Deswegen
dachte ich, du warst letztens ja erst da mit Ingrid.
Genau, ich weiß nicht, ich mag das, ist nicht so mein Ding. Dann lieber schön paradiesisch oder Mittelmeer. Das geht schon eher klar. Das ist so ein bisschen der Snob in mir, der sagt, nee, das Wasser ist mir zu dreckig. Und ich dachte mir, das ist halt hart überlaufen. Am Strand kannst du halt den Leuten auch weniger ausweichen. Da hängst du irgendwie aufeinander. Also war dann die 3. Option halt Berge. Und da war so der Fokus drauf. Also haben wir so ein bisschen geguckt, was geht so. Wo gibt es irgendwie noch bezahlbare irgendwie Hotels oder Unterkünften in Bergnähe. Und gab es ein Angebot am südlichsten Hotel Deutschlands. Was in Bayern liegt, an der Grenze zu Österreich, so, keine Ahnung, für 20 Kilometer zur
Dann wart Grenze. Ihr quasi das fast da, wo wir auch waren, wahrscheinlich.
Ich kann es mir gut vorstellen, ja.
Also ich weiß, wir sind öfter durch Österreich durchgefahren. Also so nach dem Motto, wir wollen an den See, der kürzeste Weg ist über Österreich. Also fahren wir kurz durch Österreich.
Ja, also es war so, ich weiß nicht, ob man das kennt, Olympia-Skispringen, das war so ein Ort, wo das häufig stattfindet, weil die haben ja diese Hardcore-Springchancen, die halt so in der Luft hängen irgendwie. Wo du einfach so, weiß nicht, dein Ding machen kannst mit deinen Skiern. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall war das so ein kleines Dörfchen und 6-7 Kilometer von dem Dorf weiter südlich war dann wie so ein Halbkreis aus Bergen. Und mittendrin im Tal stand dann so diese eine Hütte so bumm. Und dann hattest du halt da deine Unterkunft. Sprich, wenn du aus der Hütte rausguckst, auf dem Balkon stehst, hattest du so panoramamäßig so einfach um dich herum nur Berge. Und überall hörst du diese Kuhglocken, dieses Dong-Dong, Ding-Dong. Yeah. Also richtig so idyllisch, einfach chillig und,
Wie habt ihr das Angebot gefunden? Einfach so irgendwie bei oder habt ihr da
hast du da so eine Kurzurlaubseite, Kurzurlaub, irgendwas Dingsbums. Okay. Aber wir haben einfach überall geguckt und das, was irgendwie gerade gepasst hat, haben wir einfach genommen. Und für mich war das erste Mal in den Bergen, also ich wusste nicht so wirklich, was auf mich zukommt, außer coole Views irgendwie. Und wir hatten ein bisschen Pech mit der Fahrt. Es waren halt irgendwie 6-7 Stunden, also durch Stau und so weiter, war es super lang. Und
aber sonst wäre es 5 gewesen, Tag, oder? So viel weniger wäre es nicht gewesen, oder?
Ja. Okay. Ja, es wären 5, aber wenn 6, 7, 8 irgendwas wird.
Dann ist auch mehr im Arsch.
Ja, und das war so der erste Tag. Und dadurch, dass wir irgendwie schon Verpflegung mitgebucht hatten, war es halt so, okay, wir sind jetzt da, wir haben noch ein paar Stunden bis zum Abendessen, was machen wir? Dann sind wir so ein bisschen einfach losspaziert und so am ersten Tag einfach nur so links und rechts mal geschaut, was da so gibt. Es gab so einen geilen See, den wollten wir uns anschauen. Und da sind wir halt, ich glaube, insgesamt 2 Stunden einfach so rumgewandert, einfach zu dem See hin und zurück. Der war leider nicht so geil, wie er auf den Fotos aussah, wie das so häufig ist. So, boah, geil, guck dir dieser See an, der ist so geil, das ist hier die Karibik in Deutschland. Da denkst du so, ja, wow, geil, lass hin. Dann kommst du da und denkst, das sieht aus wie der Rottersee, verdammt, wo sind die Leichen?
genau, ohne Zusatzleichen.
Also, das war enttäuschend. Ja. Genau. Und also war für uns aber klar, okay, das ist jetzt kein Ort, wo wir morgen unbedingt hin müssen, also an dem Tag, wo wir echt den ganzen Tag Zeit haben. Also haben wir abends dann überlegt, okay, was machen wir am nächsten Tag? Und dann gab es diese klassischen Wanderrouten. ja, du kannst da auf dem Gipfel, du kannst dort auf dem Gipfel, du kannst dir vorstellen, es gab irgendwie so 10 Berge in der Gegend, wo du auf dem Gipfel kannst. Ja. Manchmal mit Lift, manchmal ohne, und die Frage war, okay, welchen nimmst du? Mhm. Und meine Herangehensweise war, naja, wenn da steht leicht oder mittel, dann ist das für bestimmte Leute ausgerichtet. Und ich dachte mir, okay, wenn ich so mit links und rechts mal gucke, was für Menschen hier so rumlaufen, die sehen nicht wirklich fit aus. Wenn die mittlere und schwere Route schaffen, dann.
Okay, waren keine Hardcore-Wanderer, sondern eher so ältere Menschen. Oder?
Ja, ältere Menschen und andere Menschen mit Stöcken und so, also keine Ahnung.
Aber keine Hardcore-Wanderer.
Ja. Nee, es ist nicht die Leute, wo du denkst, okay, der sprintet jetzt einen Berg hoch oder die klettert jetzt da irgendwie die Steilwand hoch. So. Man war einfach 0815 Mensch. So. Gar nicht wertend. Aber jetzt auch nicht so die, ne, wo du sagst, okay,
das so ist wie wir halt. Sportler, ja,
also so, ja. Ja, so wie wir mit so 20 Kilo extra so.
Ah, okay,
ich verstehe. Ich rede nicht von Gewichten, sondern ich rede jetzt von. Also, ja. Okay. Und dann dachte ich, okay, ganz ehrlich, dann nehmen wir halt so ein schweres Ding, weil alles andere halt auch läppisch gewesen. So. Also Logik war, wenn die mittlere so schaffen, dann schaffst du das halt locker. So.
Weißt du denn, wo du das
übertriebene?
Bitte? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber weißt du, was quasi die Definition, also was die Schwierigkeit gerade definiert hat? War es die Länge oder die Steilheit oder der Boden?
Ich kann dir kurz ein bisschen berichten, da wirst du verstehen, warum das so deklariert war, wie es deklariert war.
Gerne.
Der Grund, eigentliche Grund, warum wir so scharf drauf waren auf diese schwere Route, war, kannst du dir vorstellen, es gab so auf der Hälfte von dem Weg gab es einen See, so einen Gletschersee. Mhm. Einfach so auf dem Berg. Das heißt, du bist schon
in der Gletschersee? Ist Gletscher nicht mega hoch und so? Ist Gletscher nicht so, wo Permaeis ist und so?
Ja, das Ding ist irgendwann mal, dieses Permaeis ist irgendwann weggefroren und dann ist er auf dem See entstanden. Und der ist jetzt einfach dauerhaft da. So, solange Klimawandel und nicht alles wegnimmt, was uns hoch und heilig ist. So. Jedenfalls, du bist so mitten auf dem Berg schon und dann auf einmal ist das ein richtig geiler, idyllischer See und du denkst dir so, boah, geil. Das ist ein cooler Platz, um Rast zu machen, um ein bisschen was zu essen, ein bisschen in den See zu springen und halt sowas. Deswegen dachten wir uns, das ist halt eine coole Route, weil du hast halt beides. Du hast einen coolen See und du hast dann irgendwann den Gipfel und bist halt super happy.
Und theoretisch könntest du ja nur bis zum See chillen und wieder runter. Könnte ich mir vorstellen.
Genau, das haben auch sehr viele Leute gemacht, weil viele haben am See einfach gechillt und haben da gebadet und haben sich da einfach, weiß ich nicht, gesonnt. Ja. Und, ja, also war das irgendwann mal gesetzt, dass wir das versuchen. Und ich wusste halt nicht so wirklich, was auf mich zukommt. Hatte auch keine Wanderschuhe, hatte einfach meine normalen Laufschuhe an,
die meine ausleihen ein
bisschen fester sind. Ja, aber das Krasse ist halt, glaube ich, und das war bei Lea auch so, die hatte halt Wanderschuhe da, hat die am ersten Tag versucht einzulaufen, dann hatte sie schon 1000 Blasen, dachte sich, okay, wenn ich das am nächsten Tag damit irgendwas reißen will, keine Chance, hat sie auch quasi auf Sportschuhe dann gewechselt. Weil
oh, wie traurig. Ich hatte zum Glück irgendwie da gar keine Probleme mit, weil das haben ja auch Leute prognostiziert, aber irgendwie habe ich anscheinend Glück gehabt. Weil ich glaube, sonst hat man da wahrscheinlich Pech und muss die echt lange einlaufen.
Okay. Ja, und die Route, da mussten wir erstmal eine halbe Stunde hinfahren. Das war so ein bisschen auf der anderen Seite von dem Dorf, von dem ich berichtet habe. Und da mussten wir erstmal hinfahren, haben einen Parkplatz gesucht und dann ging es halt los. Schön hier so Wasser eingepackt und
Uhrzeit?
Ein bisschen Proviant und dann. Ich glaube, mittags irgendwann so kurz.
Ah, okay, nicht so 7 Uhr aufstehen und so, keine Ahnung. So
nee, weil wir dachten uns, das ist so der Hotspot irgendwie, also die Zeit, wo alle irgendwie hoch wollen und auch da wieder Vermeidungsstrategie, so ein bisschen später loslaufen, schön frühstücken, kein Stress und ja.
Voll smart.
Also sind wir kurz nach 12 losgelaufen. Und der erste Teil der ganzen Strecke war super easy. Es war super schön. Es gab so ein Wasserfallkonstrukt, was halt durch Menschen erstellt wurde. Es waren so Ebenen quasi, so wie so eine Treppenstufe, wo so ein Bach lang fließt. Und das ist immer so permanent so Wasserfälle. Und du bist einfach an der Seite an so einem Weg hochgelaufen. Es war relativ steil, muss man sagen. Mhm. Und du hast teilweise auch so Treppen, die da extra gebaut wurden. Das heißt, nur so Treppen mit so Seilen, hat sich so hochziehen. Super entspannt. Da habe ich auch, glaube ich, noch die meisten Instagram-Fotos gemacht. Das war so. Mit so kleinen Brücken auch und so weiter, war voll entspannt. Also ging so steil hoch und die Waden haben es gemerkt, aber es war völlig okay. So. Dann kam so ein Abschnitt, wo du halt so eine Hütte hattest und so ein bisschen, da waren schon die Leute im Biergarten, haben schon gechillt gefühlt und wir sind gerade erst losgelaufen, das war okay. Dann bist du so ein bisschen durch den Wald gelaufen, war auch eine coole Strecke. Und es war alles super entspannt. Mhm. Und irgendwann mal so.
Wie viele Stunden sind gerade vergangen? So 2 oder 4 oder eine?
Eine Stunde ist gerade vergangen, vielleicht.
Okay.
So. Mhm. Und dann kam so die letzte Stunde quasi bis zum See. So. Und da hast du gemerkt, okay, jetzt wird es ein bisschen trickiger. So, es war, die Pfade wurden immer enger, so, es waren immer mehr so Kurven auch und dort sind halt teilweise so Abschnitte, wo du einfach merktest, okay, wenn dieses Drahtseil jetzt nicht in diesen Berg reingespannt worden wäre, dann wäre es echt tricky, da müsstest du nämlich klettern. Das heißt, du hast dann so ein Seil, hielt sich da so fest, konntest dann irgendwie so an so Steinen dich irgendwie hochziehen. Und das war so das erste Indiz, wo ich gedacht habe, okay, das ist schon, das ist nicht ohne. Geil, dann ging es weiter und irgendwann mal hast du so Kiesuntergrund und das Trickige war, da lief die ganze Zeit so Wasser runter. So, auch so wahrscheinlich so Eis, was geschmolzen ist und dann auf einmal sickert es so den Berg runter. Und wenn du nassen Kiesboden hast, dann ist das super rutschig. Und dann hast du halt gemerkt, okay, fuck, Mann, das zieht mir manchmal so ein bisschen den Grip weg. Ja. Das war jetzt nicht schlimm, aber das war so das erste, auch so ein Indiz dafür, so von wegen, okay, wenn du hier nicht die richtigen Schuhe am Start hast, ist halt tricky, ne? Und diese ganzen Sportschuhe haben halt diese Gummisohlen, die halt, wenn die nass sind, auf einmal wie so, weiß ich nicht, super glitschig werden. Und das war auch echt ätzend. So, und dann gab es eine Stelle und da war für mich klar, okay, deswegen machen die jetzt was, sagen die wahrscheinlich, dass es komplizierter oder schwerer ist. Du hattest einen Wasserfall und der verlief über einen Weg. Das heißt, du hattest da so 2,5 Meter Abschnitt. Der Weg war, sagen wir, 1/2 Meter breit maximal. Mhm. Auch mit so Steinchen nur und so kleinen nass. Aber alles ist halt nass und du musstest halt da drüber. Es gab nichts zum Festhalten, sondern du musstest einfach gucken, dass deine Tritte sitzen. Weil wenn du wegrutschst, fällst du halt fucking tief einfach diesen Wasserfall runter. Oh, und da gab's auch kein No Mercy. Also wenn du da gefallen bist, dann bist du halt gestürzt. Und dann fliegst du und fällst. Und es waren echt ein paar locker 10, 20 Meter. Und dann, ja.
Gucken, waren da Leute bei euch? Also habt ihr so gesehen, dass das Leute geschafft haben vor euch oder so? Oder wart ihr da quasi relativ alleine?
Nee, wir waren so, okay, fuck man, das sieht machbar aus. Ich weiß, es klingt wahrscheinlich schlimmer, als es sich gerade anhört. Ja, es hört sich wahrscheinlich schlimmer an, als es wirklich war. Aber es waren so Stellen, wo du halt merkst, okay, wenn du da halt irgendwie doof trittst, dann ist halt kacke. So.
Ja.
Das war halt auch, und das waren so die ersten Indizien dafür, dass es halt ein bisschen schwerer sein kann. So, und dann ging es weiter und dann waren wir irgendwann bei dem See und es war halt alles easy und idyllisch. Um den See herum gab es Wiese, das heißt, du bist da super entspannt, so Wiesenpfade lang gelaufen, das war super relaxed.
Wart ihr da nicht schon mega Rast gemacht? Oder wart ihr voll fit?
Wir waren, wir waren komplett Fritte. Das war schon, das waren irgendwie so 2,5 Stunden in, wir waren schon komplett durch. Es war super warm, wobei man sagen muss, dort waren es nur so 27, 28 Grad, also deutlich kühler als hier. Und es war schön windig und oft auch im Schatten. Also dort ist halt oft so Gebiete, wo halt so Bäume waren, das heißt, es war nicht so schlimm. Trotzdem waren wir einfach Fritte. Wir haben erstmal so eine halbe Stunde da am See gechillt, haben so ein bisschen die Füße ins Wasser gehalten, ein bisschen was gegessen, uns versucht zu erholen. Und dann war es okay, ziehen wir jetzt noch die letzten 2 Stunden hoch auf den Berg oder halt nicht? Und wir gedacht uns, okay, verdammt, ist irgendwie scheiße, wenn man jetzt abbricht, weil jetzt sind wir schon so weit gekommen.
Ja,
wir probieren es einfach mal. So, gucken, runter geht's ja immer. Wenn du irgendwann an irgendeiner Stelle merkst, geht gar nicht mehr, dann geht's halt noch runter. Und
über den Wasserfall.
Also haben wir quasi dann haben wir Sachen ein bisschen trocknen lassen, wieder Socken, Schuhe angezogen, dann so, okay, let's go. Und da war es auch so, der erste Teil von der Bergroute war dann auch wieder total übersät mit so Kieselsteinen und eher so einem trockenen Erdenboden, dass du halt auch da gemerkt hast, okay, hoch ist wahrscheinlich easier als runter, weil hoch hast du Grip und wenn du runter nachher musst, dann rutschst du halt immer wieder. Also war es okay, hoch geht. Und hast du auch gemerkt, so jeder Schritt, mit jedem Schritt bist du irgendwie unkonzentrierter, weil die Müdigkeit kickt und so. Deine Muskeln sind nicht mehr so stark, das heißt, du kannst nicht mehr so präzise treten und es wurde halt immer unangenehmer. Und es war halt so der Berg hat sich dann so ein bisschen aufgegangen. Das heißt, du hast wie so ein Halbkreis irgendwie. Du blicktest dann so schön runter ins Nichts quasi. Aber es war nicht gruselig, sondern es war einfach so, okay, du siehst halt so, wie der Berg verläuft. Und der verläuft halt relativ steil, aber schön mit Wiesen und so ein bisschen Blümchen.
Ja, so schöne Aussicht.
Genau. Und dann ging es halt so ein bisschen so, so schlangenartig hoch. Und dann hattest du immer so relativ parallele Wege, die aber wie schreibe ich das? Also die ging nicht straight hoch, sondern immer so rechts und links so den Berg hoch. Also
bist so typisch Serpentinen quasi.
Ja, genau. Ja, bist du Serpentinen hochgelaufen. Und das war alles ganz okay, aber da hast du auch gemerkt, okay, es wird halt einfach immer anstrengender, weil einfach die Kraft nachlässt und die Höhe auch immer mehr wird. Und das war schon so, wir haben es da relativ krass hochgequält. So.
Ja, und ich kann das voll nachvollziehen, ich hätte mich da genauso gequält, ja.
Ja, und dann irgendwann mal gab es halt so eine Stelle, das war wieder so, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt echt tricky, weil da musstest du halt quasi so einen Abschnitt, wo du hast maximal 1/2 Meter, musstest so Steine erstmal so Felsen hochklettern, um dann so ein Seil zu packen. Und dann musstest du dich an dem Seil quasi hoch entlang hangeln. Und wenn du da auch irgendwie wegfällst, dann kullerst du einfach, also war es eher so, du kullerst einfach den Berg immer weiter und kannst dich nirgendwo festhalten und dann hoffentlich, weil es war super steil, also es war schon ziemlich krass. Und das war so ein Moment, wo ich auch dachte, okay, so am Anfang gar kein Ding, aber jetzt mit der ganzen Müdigkeit und mit der Erschöpfung wird's halt immer gefährlicher auch. Ja, und dann gab's halt immer mehr von diesen Stellen, wo du halt merkst, okay, es wird immer gruseliger gerade.
Ja, nur kurz, wie ist es dann so bei euch gewesen? Weil bei mir ist es dann immer so, wenn ich dann zu zweit unterwegs bin, denke ich mir so, ja, okay, ich krieg das hin zu koordinieren, ich weiß, wie ich zugreifen soll und so weiter. Und wenn ich schon merke, oh Gott, mir fällt's jetzt schwerer, dann denke ich immer so, oh Gott, wie soll Chiara das schaffen? Nicht, weil ich mich selber so überschätze, sondern weil ich glaube, dann immer so mehr Gedanken dann eben um die andere Person mache, dass ich dann immer so Sorge hätte, so, ja, okay, oh Gott, hoffentlich schafft sie das irgendwie auch. Ja. Wie war das so bei dir?
Ging das? War es bei mir instinktiv auch immer der Fall, aber ja. Ich hatte das Gefühl, wir waren gut auf demselben Level. Also,
okay.
Ich hatte das Gefühl, wir sind beide gleich müde und beide gleich unkonzentriert und beide haben gleichen Struggle mit den Sachen. Deswegen, das war schon ziemlich so, dass ich gesagt, okay, wenn ich für mich sagen würde, ich kann nicht mehr, wäre es bei ihr auch so und andersrum halt auch. Okay. Ne? Also ich hatte nicht das Gefühl, okay, ich push sie da jetzt den Berg hoch und sage jetzt, hier, komm, schaffen wir noch. Habe ich zwar immer wieder gesagt, aber weil ich halt gemerkt habe, okay, es geht bei uns beiden eigentlich noch. Ne? Ja, dann kamen uns auch Leute entgegen und wir haben so zeitweise gefragt, wie lange noch. Und dann war so die Stelle, wo es noch eine halbe Stunde bis nach oben war. Also wir waren schon relativ weit oben. Und dann fing es halt an, richtig, richtig dreckig zu werden. Das war halt so richtig eklig plötzlich. So. Weil erste Stelle war ganz trockener Boden, wirklich nur 30 Zentimeter, es war super eng.
Ja.
Einfach Fahrweg quasi. Rechts von dir, also da, wo der Berg quasi war, war eine relativ steile Wand, so ein bisschen wie im Stuntwerk an diesen Übungs-, also diesen Warm-up-Kinderwänden.
Ja.
Aber nichts zum Greifen, es war einfach nur Dreck.
Ja.
Das heißt, du konntest dich nicht festhalten und musstest diesen 30-Zentimeter-Pfad irgendwie überwinden. Das war auch nur ein Meter, anderthalb maximal. Aber links von dir ging es halt fucking wieder runter. Es war halt wahrscheinlich so ein ausgetrockneter ehemaliger Bachlauf oder ein Fluss. Mhm. Und es war dann einfach super steil. Und es war halt so, okay, du kannst dich festhalten. Das heißt, der Trick war, lehnst dich in den Berg rein, so komplett, in den Dreck quasi rein und versuchst da so irgendwie so seitlich irgendwie komisch da lang zu laufen. Und auch da, wenn du da blöd auftrittst, und es war leider nicht so, dass es so ein schöner, ebener Pfad war, sondern er hatte auch so ein bisschen Hang nach unten wiederum. Das heißt, alles zeigte nach unten und musste sich irgendwie da so versuchen. Okay, ich muss jetzt. Und dann war so, okay, scheiß drauf. Klappt das jetzt? Ja, okay, komm, scheiß drauf. Und dann machst du es halt und danach pumpt dein Herz, weil du denkst, fuck, Mann, ein Schritt daneben und ich wäre halt weg.
Das wäre Game Over. Wir wissen alle, dass dein Herz eigentlich gepumpt hat, weil du wusstest, fuck, ich bin mega dreckig. Ich hasse es.
Ja, das war viel schlimmer. Ich wusste, ich werde. Aber ganz ehrlich, an dem Punkt war es selbst mir egal, weil ich dachte, ich werde einfach nur überleben. Okay. Und dann ging es dann weiter hoch. Und irgendwann mal war diese, wir hatten so eine App, die dir GPS-technisch so einen Pfad vorgeschlagen hat. Okay. Und an einer Stelle gab es eine Gabelung und da war auch das GPS nicht mehr so präzise. Und da war es so, du guckst nach rechts und nach links. Und rechts sieht doable aus. Also rechts war so schön wieder Serpentin hoch, aber es war richtig, richtig steil plötzlich. Also es ging, die letzten Meter die Spitze quasi. Und es war richtig, richtig steil. Und dachte, okay, rechts ist so sehr zickzackmäßig. Da sind große Steine, kannst du gut hoch. Und links war einfach, du hast nicht erkannt, wo da der Weg sein soll.
Mhm.
Und wir dann so, okay, dann lass uns rechts probieren, weil links sieht irgendwie nicht machbar aus. Und du musst dir so vorstellen, hinter dem, was du gesehen hast, gab es einen Felsen und dahinter ging es aber noch weiter.
Ja.
So, und die ersten paar Meter zu diesem Felsen hin waren genauso, wie du es gesehen hast. Also sehr so
Serpentin.
So schön Serpentin, gute Felsen, guter Tritt, alles super. Und danach war auf einmal vorbei. Das Problem ist, der Weg nach unten war so steil und trotz der Felsen so krass, dass du dachtest, okay, runter geht's nicht mehr. Es geht nicht immer runter.
Und warum ging es nicht weiter hoch? Also was war da? Weil da so war einfach kein Weg mehr oder was nach oben dann?
Und hoch war auf einmal komplett trockene Erde mit Kies. Und du hattest ab und zu mal ein paar Felsen, wo du dich festhalten konntest. Und größere Steine. Problem an den größeren Steinen war, du packst die, ziehst da dran und merkst, wie die runterkullern.
Ach du Scheiße.
Und es waren locker 2,5-3 Meter noch. Also nicht viel, aber so ein klassischer Boulder. So.
Ja.
Und bis nach ganz also so oben wie der oder was
dann? Und dann wird der ganz oben
bis gewesen. Bis du an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich habe wieder irgendwie Fläche.
Okay, okay.
So, das heißt, steil, es war ungefähr, es war wirklich so steil wie an der Kletterwand, also an dieser Kinderwand.
Ja.
Ohne, dass du wirklich eine feste Route hattest oder ein Seil oder irgendwas.
Ja.
Und du hattest halt einen fucking rutschigen Untergrund. Das heißt, unsere Schuhe, du trittst irgendwo und rutscht weg. Du trittst und rutscht weg.
Ach du Scheiße.
Das heißt, und Lea ist dann vorgeklettert. Und ich dachte, okay,
Ich kann sie bestimmt im Zweifel sichern. Ja, genau.
Auf gar keinen Fall. Geht eh nicht, aber. Ne? So, und dann war es so, okay. Ganz vorsichtig, ganz langsam und so, es geht nicht mehr zurück. Und ich gucke so runter und denke mir so: Fuck, es geht echt nicht mehr zurück. Weil zurück heißt weg, runterrutschen. Und entweder reißt du dir halt alles auf oder. Ja. Dann haben wir uns da hochgequält und es war wirklich so: jeder Griff musste sitzen, jeder Tritt musste sitzen, weil der andere hängt, also ich hing da drunter und wäre sie gerutscht, wäre ich mitgerutscht und wäre mit beiden gestorben. Das waren so die schlimmsten 2,5 Meter ever und wir haben es dann irgendwann mal geschafft, wir sind irgendwann mal hoch und reflexartig setzt du dich erstmal hin. Du denkst dir so: okay, je kleiner ich mich mache, desto weniger gefährlich ist es.
Ja.
Und wir dachten uns: okay, wir haben es geschafft, wir leben. So. Weiß ich, Puls bei 300 gefühlt. Es war so purer Nervenkitzel.
Geil, und dann auf einmal sehen wir so ein Kreuz, mit.
Und wir sehen auf einmal so ein Kreuz, dachte so, geil, das muss das Ende sein.
Aber dann ist der Mensch gestorben, der da abgerutscht ist, oder was?
Exakt das.
Nein, nicht im Ernst.
Ja.
Nicht im Ernst.
Wir haben erstmal noch gar nicht gecheckt. Das heißt, wir haben unsere Sachen erstmal so abgelegt, was getrunken, kurz gechillt, so ein bisschen versucht runterzukommen. Und so gefreut, boah, voll die geile Aussicht, das Kreuz, bla, so geschafft.
Oh Gott.
Und dann stehen wir da und dann irgendwie so, ja, komm, lass mal ein paar Fotos machen. Und irgendwie kommst du in die Nähe von dem Kreuz, dann steht auf einmal irgendein Name in Ehren an, bla, bla, blub, abgestürzt am. So, denkst du dir so,
ach du Scheiße.
Fuck, die haben das Kreuz hier aufgehaut, weil jemand gestorben ist. Fuck.
Und fangen so die Horrorfilme an, ja.
Ja, und wir beide so, okay, Scheiße. Das ist jetzt irgendwie gruselig, aber die Aussicht ist cool. Lass uns trotzdem mal so ein paar Minuten verschnaufen. Also haben wir erstmal kurz Rast gemacht, haben so ein bisschen gechillt. Und dann war es so, okay, wie geht's jetzt weiter? Und das Lustige war, links neben uns war so ein Schild. Also so wie so ein Straßenschild mit so schön.
So typischen Wanderschilder, so, ne? So dieses.
Zwei so Weganzeigern. Wir also rüber zum Schild, das war alles. Da konntest du dich relativ gut bewegen. Du hast auch gemerkt, so, das ist der Pfad
quasi. Das Plateau.
Hier muss es lang gehen. Genau. Also wenn dann zu dem Schild rüber und dann auf einmal siehst du so zwei so Markierungen. Da geht's quasi sinngemäß noch mal zu so einer Aussichtsplattform. Und da geht's zur Bergspitze, noch eine Viertelstunde. Und wir so, okay, das heißt, das ist definitiv nicht die Bergspitze, was dir dann irgendwann mal auch aufgefallen ist, weil nachdem die Panik dann weg war, der Schock weg war, guckst du so hoch und denkst, okay, das ist noch ein paar Meter hoch. Dann haben wir gesagt, okay, was machen wir als nächstes? Dann haben wir gesagt, komm, lass uns mal auf diese Aussichtsplattform hoch. Weil von da aus sehen wir den Weg, der dann weiterführt zur Bergspitze. Da sind wir da so hoch. Das war auch wieder gesichert zum Glück. Da gab es diese Stahlseile und da konntest du dich relativ einfach da hochbewegen. Mhm. Dann standen wir da und da war nicht viel Platz. Du standst da und konntest dich so kaum bewegen. Das ist okay, fuck man, das ist auch irgendwie gruselig gerade. Und dann haben wir so hochgeguckt und uns den Weg angeguckt, der zur Bergspitze hochführt. Und die Scheiße war halt, da gab es voll viele Stellen, die du jetzt schon von Weitem gesehen hast, die auch wieder so übelst schmal waren. Und teilweise mit Seil, teilweise ohne. Und wir haben uns beide so die Augen geguckt und dachten uns, okay, Mann, wir haben gerade den Schock unseres Lebens hinter uns, weil das einfach unerwartet super gefährlich war gerade. Mhm. Wir sind beide irgendwie, haben zittrige Knie, wir sind beide richtig fertig. Ne? Waren es 4 Stunden. Und wir dachten uns, okay, was machen wir jetzt? Klar wäre es cool, komplett hochzugehen und zu sagen, ja, wir waren auf der Spitze. Aber dann dachten wir uns, okay, unsere Leben sind eigentlich ganz geil, wollen jetzt auch nicht irgendwie zu viel riskieren. Mhm. Vor allem, weil wir wussten, wir müssen halt auch noch diesen Scheißweg wieder runter und diese gefährlichen Stellen, die kommen halt noch mal. So. Also, was haben wir gemacht? Ja, komm, wir sind immer vernünftig. Ja, das ist jetzt unsere Spitze quasi. Wir haben ja auch ein Kreuz gesehen, auch wenn es aus einem traurigen Anlass da stand. Und haben gesagt, komm, reicht Abenteuer für heute. Und es war schon auch so irgendwie 16 Uhr, 17 Uhr, keine Ahnung. Wir sagten, komm, das ist dann. Weil man muss wissen, dort war es halt so, irgendwas wurde halt früher dunkel und es war halt fucking kalt, als es dunkel wurde. Bis nachts waren es 14 Grad. Wir dachten uns, komm, wir wissen nicht genau, wie lange wir runter brauchen. Lass uns einfach jetzt gehen. Da schaffen wir es auch noch zum Abendessen und haken dran. So, war für mich, in meinem Innern war es ein kleiner Verlust. Also, nee, kein Verlust, sondern es war Niederlage irgendwie, weil ich mir dachte, fuck, Mann, irgendwie wollte ich es da hochschaffen, weil es wäre mein erster Berg gewesen, den ich dann so hochwandere. Und dann so, fuck, irgendwie ist es so bitter, so kurz vorm Ende aufzugeben. Aber dann kam so ein bisschen die Vernunft durch und dachte, okay, mit zittrigen Knien da jetzt noch das letzte Stück und dann wieder runter. Nee, komm, das ist nicht wert irgendwie.
Ja, ich denke mir da auch immer, das ist halt dieses Marathon Phänomen, könnte man sagen. So dieses, bin ich jetzt, wenn ich 38 Kilometer gelaufen habe, bin ich wirklich so viel schlechter als jemand, der 42 gelaufen ist, ne? Nur damit ich es Marathon nennen kann. Und das ist ja da genau das Gleiche, ne? Du hast einen mega geilen Trip gemacht, mega spannende, krasse Erfahrung da irgendwie gemacht. Who cares, ob da jetzt irgendwie ein Kreuz, also was auch immer für ein Kreuz entsteht, oder nur, wenn man nachher sagen kann, ich war da ganz oben, ich habe mal einen Berg erklommen, den hast du trotzdem erklommen, ist doch scheißegal, ob du da jetzt oben drauf hast. Also, so sehe ich das, aber ich kann das verstehen. Es gibt, glaube ich, viele, die so noch viel extremer als jetzt auch du da quasi so hinterher sind, so dieses, nee, ich muss jetzt das Achievement quasi so unlocken, so erste Bergbesteigung. Und das hat man nur, wenn man
da im Gipfelbuch steht. Das war für mich auch tatsächlich so, das hat auch die ganze Zeit in mir drin so gebrodelt. Ich dachte, eigentlich willst du schon, aber. Also, ne, wie bei der Verletzung letztens auch. So, dann hast du halt, in dem Fall war ich eine Woche, also konnte ich eine Woche oder anderthalb Wochen keinen Sport machen. Da wäre es halt eher so, naja, wenn du halt sehr viel Pech hast, dann machst du halt die wieder.
Machst du keinen Podcast mehr.
Genau. Dann haben wir, okay, komm, scheiß drauf. Und das war das Lustige, war, die, oder wo wir uns dann übelst geärgert haben, war
der andere
halt
den anderen Weg,
der linke runter. Weg.
Ja, das war klar.
Und scheiße. Der war halt super, also du hast keinen Pfad erkannt. Aber du kannst dir vorstellen, es waren halt so relativ so weite Felsabschnitte, wo du halt sehr viel Halt und Tritt hattest. Das heißt, hoch und runter war dort definitiv einfacher, weil es weniger steil war. Aber es war halt so, also konntest keinen Weg erkennen, du musstest dir den Weg selber suchen. Und das war so eine Lektion quasi für die nächsten Male zu wissen, okay, nur weil etwas einfacher aussieht, muss es nicht einfacher sein. Also dann lieber vorher ein bisschen mehr gucken. Und dann mal mehr schauen, bevor man sich für einen Weg entscheidet.
Das ist so witzig, weil das ist wie in so Videospielen. Weißt du noch von früher, so Resident Evil und so? Du hast so zwei Gabelungen und du willst allen Loot mitnehmen, der da ist. Deswegen gehst du in beide Richtungen. Das Problem ist, das ist ja nicht deine Ausdauer dann, so ist ja irgendeine Figur. Aber wenn du selber einschätzen musst, ja komm, ich gehe erstmal in beide Richtungen, okay, dann gehe ich nochmal dahin, dann gehe ich nochmal zurück und gehe nochmal dahin und guck nochmal, wo es wirklich am besten ist, macht man ja irgendwie nicht, ne? Und aber das ist witzig. Aber vielleicht ist es ja ganz gut so, sonst hättet ihr euch diesen Scheißabschnitt noch hochgequält bis zur Spitze, wenn ihr noch fitter gewesen wärt und vielleicht wäre es noch schlimmer gewesen. Man weiß es nicht.
Ja, aber auch da, ne? Also nur weil wir von weitem gesehen haben, dass es
irgendwie. Ja, genau, das stimmt.
Gefährlich aussieht oder schwierig aussieht, hätte das letzte Stück auch super easy sein können. Aber das ist so mein Learning gewesen. So, du kannst halt vorweg einfach nicht so gut einschätzen, wie es wirklich sein wird. Und für mich war so das Wichtigere zu sagen, okay, fühlst du dich noch fit genug und vertraust du deiner eigenen Kraft, Ausdauer und deiner Präzision beim Treten noch? Und der Punkt war halt nach dieser, weiß nicht, nach dieser Adrenalinaktion da, diesen paar Meter hoch, war es halt auf jeden Fall Game Over. Das heißt, kannst du den Berg runter auch so vorstellen, wir sind halt, die ganzen Felsgeschichten sind wir halt gekrabbelt so, also schön so Arsch runter, möglichst den Schwerpunkt nach unten verlagern, weil dann fühlst du dich sicherer und du kannst halt damit irgendwie halt vermeiden, so dass du irgendwie kippst, ne? Genau. Aber du kippst halt auch nicht, ne? Wenn du halt stehst und dann wegrutschst, dann fällst du halt irgendwie nach vorne oder nach hinten oder wie auch immer. Und wenn du halt so quasi sitzt und dann dich so sitzend fortbewegst, also diese steilen Abschnitte, dann, weiß ich nicht, gefühlt kann nicht viel passieren. Also du hast irgendwie gefühlt immer so die Sicherheit, irgendwie, sonst trete ich irgendwo halt rein oder klammer mich irgendwo fest und dann ist auch fein. Ja, und so sind wir halt in diese steilen Abschnitte runter und den Rest sind wir halt so dann schön runtergewandert. Und das war auch wieder so ätzend, weil diese Kieswege waren so rutschig. Gefühlt ist jeder von uns mindestens fünfmal weggerutscht und wir haben Skateboard und da fängst du dich halt irgendwie mit den Händen noch auf und so, dann hast du da eine Schürfwunde und da, das war halt einfach irgendwie. Und das war für mich der Moment, wo ich wusste, okay, diese beschissenen Wanderschuhe und diese beschissenen Wanderstöcke, die helfen ohne Ende, weil irgendwann kamen halt Leute vom Gipfel runter, haben uns überholt und die sprinteten da quasi runter und ich sage, ich behaupte nicht, die hatten irgendwie besseren Tritt oder was auch immer, so kognitiv, sondern ich glaube einfach, diese scheiß Schuhe, diese Stöcke geben dir halt fucking geilen Grip. Und du kannst dich einfach so einhaken und setzt dir so deine, wenn es nichts gibt, dann machst du dir halt was, indem du diesen Stock da reinrammst. Und da habe ich gemerkt, wie krass vorteilhaft das sein kann in solchen Situationen. Würde mir zwar trotzdem nie diese Stöcke holen, weil ich es affig finde von der Optik her. Das ist meine Eitelkeit einfach zu krass. Aber es hilft, glaube ich, weil die Leute sind teilweise echt an uns vorbeigerannt und wir dachten uns, ach, scheiß drauf, stress uns jetzt nicht ganz easy runter. Hab dann immer so, wie beim Autofahren, so auf die andere Spur rüber, ganz langsam, lass die anderen überholen und dann fährst du halt weiter. Ja. Und so war ungefähr unser Rückweg. Und runter geht natürlich viel schneller als hoch. Und wir waren einfach irgendwie am Ende froh, nach so 7 Stunden oder 8 Stunden, keine Ahnung, wie lange wir gebraucht haben, einfach wieder im Auto zu sitzen und zu wissen, okay, wir leben noch. A. B, irgendwie war es ein cooler Trip und das war eigentlich das Highlight auch von dem ganzen Urlaub, weil Am nächsten Tag mussten wir auch aus dem Hotel raus und dachten uns, komm, wir sind in der Nähe vom Bodensee. Ich war da noch nie, lass mal irgendwie mitnehmen, weil wir haben noch einen Tag irgendwie Zeit. Also sind wir dann so einen geilen Alpenfahrt. Also ich glaube, das ist die Alpenstraße oder irgendwie so heißt das Ding. Das ist quasi so, du fährst parallel einfach zu den ganzen Bergen und auch schön so berghoch, bergrunter, immer Serpentinen rauf, runter. Das war einfach eine coole Strecke mit dem Auto, hat einfach Spaß gemacht zu fahren. Und dann waren wir in einer Stunde irgendwie schon am Bodensee. Hatte war jetzt keinen riesen Umweg, im Gegenteil, war irgendwie fast genauso schnell. Und haben wir da noch ein bisschen gechillt, haben uns da so ein bisschen die Gegend angeguckt und sind irgendwann auch völlig müde, völlig erschöpft einfach nach Hause gefahren. Und die nächsten Tage darauf hatte ich den Muskelkater meines Lebens und dachte mir nur die ganze Zeit so, fuck, war das anstrengend.
Ja, ja krass,
das war auf jeden Fall eine coole Experience so. Ich würde auf jeden Fall auch sagen, Berge sind schon was Nices. Hätte auch Bock, das nochmal zu machen, aber würde dann A, mehr Vorbereitungszeit irgendwie nutzen, um zu wissen, was erwartet dich. Weiß jetzt ungefähr, was ich an auch, wo ich dann auch an meine Grenzen komme, so von der Ausdauer her. Und wüsste auch, okay, fuck man, mit so scheiß Sportschuhen machst du das halt nicht nochmal. Das ist einfach nur nicht smart. So. Und das macht's halt nicht irgendwie.
Ja. Ja, voll spannend. Witzig ist, weil wenn du es so erzählst, im Prinzip habt ihr jetzt ja quasi einen Trip gemacht, einfach einen Wandertrip, so einen Bergklettertrip, so ein bisschen so. Ihr seid hingefahren, habt euch einen Tag, habt gegessen, habt geschlafen und dann seid ihr den Berg da hoch, wieder runter und nächsten Tag seid ihr wieder gefahren. Sagt dem Motto, wir fahren jetzt dahin, um diesen Berg zu erklimmen. Finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz witzig so, dass man, Und hättest du das halt quasi vorher so gewusst, hätte man ja diesen Berg sich mehr angucken können und so weiter und so fort, aber das war ja überhaupt nicht klar. Und die Frage ist, wie sehr man das dann trotzdem nicht gemacht hätte, so nach dem Motto. Selbst wenn das im Internet steht und wenn man dann Bilder sieht, denkt man sich wahrscheinlich trotzdem, ah, ich hatte da Bock drauf, ich mach das trotzdem. Ich glaube, man muss das irgendwie erfahren, so wie du es jetzt auch getan hast.
Ja, und
das klingt mega, mega
Ohne Scheiß, also ich glaube, jetzt weiß ich halt auch, was halt diese Schwierigkeitsgrade letztendlich aussagen. Und das war mir vorher so gar nicht klar, weil es ist halt so, teilweise so, du guckst dir halt so Strecken an und dann steht halt, das ist mittelschwer und steht halt, es gibt überall feste Wege, schön breit. Es ist wie als fast noch asphaltiert, wenn du so möchtest. Da ich sehe, und das schon mittel sein soll, was ist dann schwer? Und jetzt weiß ich halt, was mit schwer vielleicht gemeint ist. Ne? Und wird das auch beim nächsten Mal anders bewerten für mich und wird da jetzt nicht so überheblich sagen, ja, easy peasy, schaffst du, sondern okay. Du gehst mit mehr Respekt da rein, nachdem du es einmal erlebt hast. So.
Ja, ich habe das ja so ein bisschen gelernt bei dem Kletterschuhkauf, bei dem Wanderschuhkauf, weil dann siehst du ja da so verschiedene Schwierigkeitsgrade auch von den Schuhen und so. Und dann musste ich ja dem Typen auch, er hat mir auch so gefragt, ja, was hast du denn damit vor und so. Und dann war es auch so, ja, okay, weil für manche Klettersteige, wenn du die auch machen willst, dann brauchst du halt quasi auch so diese klaren Kanten am Schuh, wie quasi am Kletterschuh auch, damit du eben am Fels gut stehen kannst. Aber du willst ja auch irgendwie gerade Wege wandern, also musst ja so ein bisschen abrollen für dich und so, dass du halt nicht so bei geraden Wegen so stampfst und so. Und da habe ich so gecheckt, ja, okay, krass, irgendwie ist Wandern mehr als, naja, ich gehe mal ein bisschen durch die Eifel so, ne, und das ist mal ganz spannend, aber so einen coolen Klettersteig, wie du jetzt quasi gemacht hast, finde ich mega spannend, hätte ich auch mal gerne, würde ich auch gerne mal machen. Nur das Problem ist bei mir auch, ich kenne meine Ausdauer, die ist halt super scheiße. Ich müsste so eine Stunde so einen richtig schweren machen oder so. Das wäre, glaube ich, das, woran ich Spaß hätte. Aber so 2 Stunden dahin wandern, dann die schweren Stellen machen, würde ich sterben. Ich hätte wahrscheinlich schon früher gesagt, ey, ich pack das nicht.
Ja, ich war auch überrascht. Also ich habe auch gedacht so, okay. Ja, auf der anderen Seite ist es auch logisch, ne? Klar, selbst wenn du 2-3 Stunden am Stück laufen kannst, ist es nochmal was anderes insgesamt, wenn du halt die Höhen machst, die verschiedenen Tritte. Manchmal musst du ja auch so das Knie richtig hoch anheben, um irgendwie einen Felsen hochzutreten und so. Das sind alles so Bewegungen, die einfach ganz andere Anstrengungen irgendwie erfordern.
Ja.
Und total. Ich habe auch gesagt, ich habe Wandern immer so belächelt und dachte mir, ja, komm, das ist ein bisschen gehen, berghoch.
Ja.
Aber das war eine coole, also das war so eine Art von Wandern, wo ich sage, das macht halt auch Spaß. Also auf alles andere hätte ich auch weniger Bock gehabt, weil da hattest du halt den Adrenalinkick, du hattest so ein bisschen die schönen Aussichten, du hattest halt die Herausforderungen, kamst an den Grenzen. Das waren also Momente, wo ich dachte, will ich das immer haben? Nein. Aber jetzt irgendwie gerade war es irgendwie cool als Erfahrung, zu sagen, okay, Wandern ist halt nicht ein langweiliger Rentnersport, sondern es kann halt auch irgendwie cool sein.
Ja, es klingt echt richtig cool, vor allem, weil ich, hab dir vorher schon geschrieben, hatte so die Sorge, dass das so mega hektisch wird, weil ich dachte mir schon so, unsere 5 Tage haben sich mega hektisch angefühlt und war so, okay, wir fahren da mega lang runter, okay, wir sind jetzt hier, wir fahren jetzt dahin, wir fahren jetzt hoch und ciao. Und da hatte ich bei 3 Tagen voll Sorge, aber es klingt, als hättet ihr das voll gut genutzt. Als wäre es so richtig, auch wenn der Hinfahrt halt ein bisschen stressig war, als wäre dieser eine Tag zumindest den Trip irgendwie wert gewesen. Und der Bodensee vielleicht ja auch. Das klingt echt gut.
Ja, also ich glaube schon, dass irgendwie, das ist jetzt wieder meine komische Weltanschauung. Andere Leute hätten gesagt, das lohnt sich doch gar nicht und man müsste ja mindestens ein paar Tage dort bleiben, allein wegen der Fahrt und so. Für mich war es genau perfekt, weil ich wusste, ich bin komplett fritte nach dieser großen Wanderung. Am nächsten Tag hätte ich eh nichts Geiles machen können, außer ein bisschen rumspazieren. Das fände ich halt ends langweilig. Also da kickt mich halt auch irgendwie die Landschaft nicht mehr. Irgendwann mal hast du es halt gesehen und dann einfach noch einen anderen Weg gehen, um dieselben Berge zu sehen, ist dann irgendwie echt öde. Und für mich war es genau richtig. Ich wusste, okay, ich habe gerade alles gegeben, was ich konnte. Am nächsten Tag habe ich Muskelkater, also das war's.
So ein kleiner Fitnessurlaub, so ein bisschen.
Ja, irgendwie schon, ja.
Ja, geil.
Und das halt irgendwie doch eher spontan, weil als wir das gebucht haben, wussten wir auch nicht, okay, was kannst du da so machen und was machen wir tatsächlich da? Und das war halt alles so ein bisschen sehr spontan, aber irgendwie dann auch irgendwie ganz, ganz gut, dass es, weil wir konnten halt immer von einem auf den anderen Tag gucken, worauf haben wir Bock, wonach ist uns gerade, wie fühlt man sich und das, darauf abstimmen,
das war eigentlich ganz gut. Und wie gut, dass Lea am Tag davor schon die Kletterschuhe mal kurz, die Wanderschuhe mal kurz anhatte, weil stell dir vor, sie hätte die an dem Tag angehabt, dann wäre sie wahrscheinlich komplett gestorben. Ja,
dann hätten wir wahrscheinlich früh abgebrochen, weil es
einfach voll gut, dass das sich dann irgendwie so irgendwie ergeben hat. Ach, wie witzig. Wie war deine Woche nach dem Urlaub dann?
So, es war jetzt diese Woche, ne? Also,
genau.
Nö.
Es war ja Montag,
kamst du wieder, ne? Arbeit ist jetzt gerade so ein bisschen, stell dir das so vor, alle gehen jetzt so nacheinander in Urlaub und man ist doppelt und dreifach damit beschäftigt, so diese ganzen Sachen vorauszuplanen. So von wegen, okay, du bist dann jetzt eine Woche weg, dann komme ich wieder und dann, nee, dann kommst du wieder, bin ich weg. Und das hast du so mit ganz vielen Leuten irgendwie parallel. Also ist halt sehr viel Zeit darauf draufgegangen, um diese ganzen Übergaben zu machen und zu gucken, wie koordiniert man jetzt die Urlaubstage. Ja, ist ein bisschen mehr Aufwand jetzt einfach bedeutet.
Ist das so ein typisches Phänomen, dass dann nach den Sommerferien dann der Urlaub der normal arbeitenden Bevölkerung quasi losgeht? Also ist jetzt so eine typische Urlaubszeit
bei euch gerade? Kinderlosen
okay.
Normalen Arbeiten. Ja. Ja, ist einfach, ich glaube, es ist einfach auch dieses ganz rationale, okay, es ist einfach günstiger nach den Sommerferien, also warten wir noch
ein paar Wochen. Okay.
Verstehe. Ja, aber es ist jetzt die nächste Woche ist meine letzte Woche, dann habe ich selber erstmal 2,5 Wochen Urlaub.
Ach, das sind die Wochen kommen dann, nice, ja.
Ja, das heißt, ich bin also auch gerade eigentlich, also ich bin ganz gut erholt jetzt für den Endspurt. Also nächste Woche wird echt intensiv und wird nochmal richtig fordernd, aber ich habe jetzt quasi ein bisschen erholen können. Baller jetzt nächste Woche durch und dann bin ich auch erstmal 2,5 Wochen im Chill-Modus.
Ja. Schon irgendwie konkret geplant oder war das noch? Das war das, wo du gesagt hast, du willst dir gar nichts vornehmen, ne? Für diese 2,5 Wochen.
Ich habe mir, also der Urlaub ist auch nur deswegen dort, wo er ist, also vom Kalender her, weil ich in der ersten Woche für 4-5 Tage nach Tallinn fliege.
Genau, das hast du letztes Mal erzählt.
Und ich habe dann einfach gesagt, okay, dann ist es wieder eine Woche unterwegs sein und dann kommst du wieder und arbeitest weiter. Da dachte ich mir, okay, so, ich hole mir ein bisschen Erholungsfaktor, indem ich einfach 1,5 Wochen dranhänge. Und die 1,5 Wochen sind noch komplett ungeplant. Voll und gut. Ich schaue mal, wonach mir dann so ist und ja, mal gucken.
Da liegt bestimmt irgendwo dann unsere Podcast-Folge 100. Können wir was Besonderes machen? Ich weiß nicht was, aber.
Ja, wie wär's auf dem Berg? Bergaufnahme.
Bergaufnahme. Spitze oder so.
Aber ohne Lift.
Ohne was?
Ohne ohne Cheats, ja. Ohne Passwörter. Ohne Cheats,
genau. Ja. Genau. Wo du gerade von Arbeit gesprochen hast, das ist ganz witzig. Ich habe jetzt wieder gerade bei Chiara jetzt in ihrem Bewerbungsprozess so ein bisschen mit drin, weil sie gestern so, also das ist total cool da an der TH. Da kennt sich ja gefühlt irgendwie jeder. Und die Leute, die da Dozenten sind, die arbeiten ja in der Regel auch noch in irgendwelchen Unternehmen so nebenbei. Das heißt, kannst da voll gute Kontakte aufbauen, wenn du ein bisschen nett bist. Und jetzt hat Chiara von irgendwem da so einen Tipp bekommen, dass die irgendwie Leute suchen und hat jetzt gestern quasi das Anschreiben fertig gemacht. Und das ist so unangenehm. Es ist einfach so, wahrscheinlich muss das so sein. Aber ich, weißt du, ich als jemand, der in dieser, nicht nur Branche, sondern auch in diesem freien Markt oder wie man es nennen möchte, in dem, was nicht Schulsystem ist, quasi sich nicht auskennt, war das so, weil sie hat sich natürlich irgendwelche von anderen Leuten was angeguckt und hat im Internet geguckt, wie schreibt man sowas. Und für mich war das einfach nur, also nicht, weil Chiara das scheiße gemacht hat, sondern ich glaube einfach, weil sie es auch noch nicht so häufig gemacht hat, plus die Inspiration von den anderen quasi genommen hat. Gefühlt war das so, ich kann dies und dies und dies. Außerdem kann ich dies und dies und dies. Ich kann auch noch dies und dies und dies. Habe ich schon erwähnt, dass ich dies und dies und dies kann? Und zwar immer so dieses, so in jedem Satz stehen so drei Sachen, die man kann. So, ich bin kreativ, aufnahmefähig und kooperativ. Das konnte ich erproben bei meinem bla 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 bla. Des Weiteren, dann so geile Übersätze, die man auch so nie schreiben würde, sondern auch nur in so Bewerbung wahrscheinlich, möchte ich mein, weiß ich nicht, analytisches Denken in dem und dem Bereich der Nachhaltigkeit und da einbringen. Und es ist so, also, wie gesagt, das ist, ich versuche gerade eher mit dir zusammen jetzt rauszufinden, ich möchte es erstens kritisieren, nicht nur, nicht Chiara, sondern diese Anschreiben-Scheiße. Und zweitens möchte ich von dir wissen, ob das quasi immer so ist. Weil meine These ist, das ist Bullshit. Diese nichtssagenden Scheiß-Anschreiben, wo, das könnte Max Pelzer hätte sich so bewerben können. Das hätte einfach ich sein können, weil einfach jeder ist irgendwie kreativ und kooperativ und strukturiert. Das kann ja jeder irgendwie da hinschreiben, so, ne? Und ich habe dann Chiara halt so gesagt, versuch doch irgendwie so drei, vier Sachen dir rauszunehmen, die dich wirklich ausmachen und mach die ein bisschen cooler und gib da ein bisschen mehr Futter, warum das wirklich du bist. Ja. Weil das war wirklich so, du liest das und denkst dir danach, ja gut, das ist einfach eine Person, die alles kann. Die einfach, also wo man gesagt hat, das muss in der Werbung stehen, also steht das da drin. Und das war so richtig, das was auch alles irgendwie auf Chiara passt so. Also das nicht, dass ich sagen würde, das ist gelogen oder das passt gar nicht zu dir. Aber wie es geschrieben war, so auch dieses untere, zögern Sie nicht, sich bei mir zu melden. Ich dachte, boah, wer soll denn da zögern? Warum denn zögern?
Soll das Ding mal schicken? Das müssen wir mal auseinanderfliegen. Also,
ja, habe ich schon.
Ich glaube, was du beschreibst, ist das klassische, okay, ich bewerbe mich für meinen ersten richtigen Job.
Genau.
Ich gucke im Internet, was so empfohlen wird. Und das, was du eigentlich aufgelistet hast, waren so die Klassiker.
Ja.
Das Phänomen ist tatsächlich so, dass die Erstbewerbung immer so relativ allgemein gehalten sind und meistens oft sich so scheiße anhören, weil die Leute ja auch noch gar nicht irgendwas groß vorzeigen können.
Genau, das ist auch klar. Aber was kann ich denn so? Ich kann ja noch gar nicht so richtig was so, ne?
Ja. Und je mehr Berufserfahrung du hast, desto eher werden diese Schreiben irrelevanter, weil es niemand interessiert, wie du dich selbst beschreibst, sondern da geht es eher darum zu sagen, ey, guck mal, das habe ich als Projekt gemacht. Das ist
mein Arbeitszeugnis. Guck mal,
das und so, ne? Ja, genau, das ist meine Arbeit. Guck sie dir an und dann bewerte es auf Basis meiner Arbeit. Dann ist der Lebenslauf viel spannender. Jetzt steht bei den meisten im Lebenslauf drin, ich war in der Schule, ich habe studiert, ich habe nebenbei ein bisschen gejobbt. Hier bin ich. So.
Ja.
Und ich glaube, worum es da geht, und das ist so ein bisschen dieses Eklige, aber das kann man auch ein bisschen charmant spielen, ist, was du ja versuchst, in dem Anschreiben zu sagen, ist, guck mal, ich habe mich mit dieser Stelle auseinandergesetzt, ich habe mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt und ich habe Dinge gefunden, wo ich einen Wert beitragen kann dem Unternehmen gegenüber. So. Und ich glaube, das ist halt aber das, was viele gar nicht so im Fokus haben, sondern die meisten sagen halt, guck mal, ich zähle auf, was ich Tolles kann. Aber die Connections zu der Stelle oder zu dem Unternehmen zu schaffen, ist halt die Königsklasse. Wenn du das halt gut hinkriegst, dann klingt es auch nicht mehr so cheesy, weil du sagen kannst, hey, ich bewerbe mich für eine Stelle im Bereich XY. Diese Stelle fordert das und das. Und ich habe in meiner Masterarbeit oder wie Folgendes getan. Deswegen glaube ich, könnte ich dort hilfreich sein. Oder deswegen könnte ich da einen Wert schaffen. So, aber das halt von diesen Standardfloskeln und diesen Standardformulierungen irgendwie abzugrenzen und halt sich nicht auf dieses Standardding irgendwie einzulassen, ist, glaube ich, auch total schwierig, weil oft weißt du ja auch gar nicht, was wird von mir dort gefordert, und das ist dann wiederum Kritik an den Unternehmen, die allgemeine wischiwaschi Stellenausschreibungen machen. Weil in der Regel kannst du relativ präzise Stellen beschreiben. Und deswegen, was wir halt gerne machen, deswegen, weil wir wissen, dass es halt super schwierig ist, ist halt, ich scheiße zum Beispiel komplett aufs Anschreiben, weil ich mir denke, es ist halt egal. Ja, so,
absolut nichts sagen.
Kannst du nur die Mühe letztendlich rauslesen, die sich eine Person vielleicht macht. Aber toll, nur weil jemand fleißig ist, heißt es nicht, dass er gut für den Job ist. Also was wir halt oft gemacht haben, ist, wir haben die Leute am Anfang angerufen, haben gesagt, hör mal zu, Bewerber XY, das steckt hinter der Stelle. So, das sind so wirkliche Anforderungen. Also, das meinten wir konkret damit, wirklich auf Wochenebene. So, das erwarte ich in den nächsten Monaten. Und jetzt reflektier mal für dich, ob das immer noch was ist, worauf du Bock hast. Und hast du Fragen zu den Sachen? Und das war der Aspekt, wo du gesagt hast, okay, du gibst der Person erstmal Kontext. Und wenn die Person dann sagt, ja, das gefällt mir, dann gehst du ins Gespräch rein. Aber dann fängst du an zu pieksen. Dann kannst du wirklich die richtigen Fragen stellen, weil du kannst sagen, die Person weiß, worum es geht. Und, und dann ergibt sich ein tolles Gespräch, hoffentlich.
Ja.
Aber das, was du beschreibst, so in dieser Phase davor, gerade als frisch fertiger Student oder Studentin, ist halt das. Und Ich würde auch, je weniger eklig du das machst, je weniger du auf dieses Standardzeugs eingehst und je besser du dir Sachen rauspicken kannst, wo du sagst, hey, das fordert ihr, das kann ich. Und deswegen, glaube ich, ist es cool, wenn ihr mich einstellt. Desto charmanter und authentischer kann sowas auch wirken, weil du halt dann nicht diese ganze Palette hast von, ich habe, das sind 30 Attribute, die ich aufzähle, sondern das sind drei Dinge. Aber die sind halt geil für euch, deswegen. Also du musst ja irgendwie signalisieren, ich bin geil für euch. So, es ist gut, wenn ihr mich einstellt. Ja.
Da bin ich ganz froh, dass du das sagst, weil ich hatte die ganze Zeit, als ich nämlich das dann so gelesen habe, dachte ich immer so, ja, okay, aber eigentlich hast du ja auch keine Ahnung davon, so, ne? Also vielleicht wollen die das auch wirklich so haben. Und weil Chiara in ihrem Kopf hat sie auch immer so dieses, ja, aber es ist die Baubranche, die sind bestimmt mega konservativ und so, weil die hatten, diese Firma hat halt auf ihrer Website auch irgendwas von Nachhaltigkeit und so stehen, wo ich dachte, das ist ja genau dein Ding. Und sie war so, ja, aber vielleicht schreiben die es auch nur da drauf und dann gehe ich darauf so mega ein und dann denken die aber nachher, das ist überhaupt nicht interessant und so, wo ich dachte, ja, aber es ist scheißegal, dann bist du trotzdem, kriegst du mehr Profil, weil wenn man dieses Anschreiben liest, ist einfach null Profil da. So, man sieht dann irgendwie dein Bild im Lebenslauf und denkt sich, ja, okay, wie passt das? Wer ist dieser Mensch eigentlich? Und das finde ich doch viel spannender im Anschreiben, weil alles Weitere kommt ja dann im nächsten Schritt bei dem Gespräch. Dann kann man ja immer noch sich irgendwie verkaufen, auch als kooperativ und strukturiert und keine Ahnung was. Aber erstmal ist es ja so, hey, lad mich ein, weil ich cool bin. So.
Also, ich finde, wenn man das, also man kann dieses Mindgame ein bisschen spielen, aber da muss man auch, das ist aber auch gegambelt. Also, das ist immer Rumgeraterei, weil angeblich manche Unternehmen, gerade die ganz großen, die filtern halt diese ganzen Dokumente mehr oder weniger automatisch. Das heißt, die werden eingescannt, eingelesen und dann wird so ein bisschen abgeglichen, was hat die Person geschrieben, passt es auf die Stelle.
So. Sind so die, das heißt, die Keywords da, drin, so oder was? So nach dem Motto, kooperativ so, ist drin,
genau,
kreativ ist drin.
Das ist so ein bisschen, genau, das ist so ein bisschen wie Suchmaschinenoptimierung, du musst die richtigen Wörter möglichst häufig platzieren und dann hast du einen guten Treffer. So. Aber darauf zu spekulieren, finde ich jetzt schwierig, weil du weißt ja nicht, wie es läuft. Liest es ein Mensch oder liest es eine Maschine? Wenn es eine Maschine liest, ist das eine wahrscheinlich besser. Wenn es ein Mensch liest, dann würde ich behaupten, je menschlicher und je authentischer du dich dort präsentierst, desto eher triffst du ins Herz der anderen Person. Weil worum geht's da? Du musst dir anderen Person, die das liest, irgendwie auffallen und gefallen. Und das kriegst du halt besser, glaube ich, hin, wenn du irgendwie authentisch und auffällig irgendwie das Ganze gestaltest. Also ich glaube auch, die Leute sollten eher Mut haben, das ein bisschen, weiß ich nicht, persönlicher zu machen, ein bisschen auch häufiger, weiß ich nicht, einfach auch weg vom Standard, auch gerne, weil das bleibt, damit holst du erstmal Aufmerksamkeit, weil das brauchst du ja. Die Person soll das ja lesen und nicht nur überfliegen. Und wenn die Aufmerksamkeit hast, dann muss der Content halt stimmen. Aber wenn du dann halt geile Sachen über dich selbst schreibst und der Person sagst, hey, ich habe jetzt nicht, hier ist eine Auswahl an Dingen, warum ich glaube, dass ihr mich nehmen solltet oder ich euch Wert stifte, hier drei Beispiele, mehr gerne im Gespräch, ich würde mich über eine Einladung freuen, bumm. Ja. Und das ist ja überhaupt nicht cheesy, sondern so, ey, ich weiß, ich habe halt nur eine Seite Zeit und ich versuche jetzt nicht die Seite mit super viel voll zu klatschen, sondern ich nehme mir die drei wichtigsten Sachen raus. Ja. Aber das ist auch eine Übungssache. Ich glaube, je mehr du an Bewerbung schreibst, desto besser wirst du da drin und dann ist irgendwann mal auch gut. Ne?
Das glaube ich auch. Und zwei Sachen. Einmal, das wichtig, glaube ich, noch ist, dass Chiara auch dabei selber gesagt hat, sie fühlt sich dabei nicht wohl. Also, so, wenn ich die Sachen, die ihr dann so vorgesagt habe, war sie so, ja, das ist ja super weird, das passt gar nicht zu mir. Ja, ach was, so, ne? Das, weil sie es halt wirklich einfach nicht ist, sondern einfach nur denkt, das muss so irgendwie sein. Und ich habe dann auch gesagt, ich finde, man kann bei der 20., wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, 10 Bewerbungen, wenn man die dann ein bisschen persönlicher macht, abgelehnt werden, dann kann man immer noch sagen, okay, jetzt gehe ich mal auf die Nummer sicher und fahre mal mit dem Standardverfahren meinetwegen oder so. Dann kann man noch mal rumprobieren. Aber ich glaube, ich würde immer erst den Weg probieren, der sich für mich am besten anfühlt und am authentischsten. Weil, so blöd es klingt, aber das ist ja auch so ein bisschen unser Erfolgsrezept in krassen Anführungszeichen, im Sinne von, da, wo wir jetzt sind, ist jetzt nicht krass so für die Leute vielleicht, aber ich wollte genau da sein, wo ich jetzt bin. Und das ist ja bei dir ziemlich ähnlich. Und da sind wir halt nicht hingekommen durch irgendwelche Standardsachen, sondern da war auch mal ein Smiley zu viel in der Mail bei mir vielleicht. Oder bei dir vielleicht ein bisschen viel Ego im ersten Gespräch, wo andere vielleicht sagen würden, oh Gott, das kannst du doch so nicht sagen. Ja, irgendwie funktioniert es, weil es halt irgendwie passt so zu uns. Ne? Und ich glaube, das ist immer wichtig.
Du kreierst ja auch einen Eindruck. Und wenn du beim ersten Telefonat, beim ersten Gespräch damit komplett brichst, also sprich, stell dir vor, du verkaufst dich als Hardcore-Business-Guy oder Business-Frau. So, oh, guck mal hier, ich bin richtig tough und hier, ich bin richtig straight und das ist ich bin voll krass und bla. Und dann telefoniert ihr und dann kommt so,
hallo,
hi, ich bin Willi, ja, und fang an zu stottern oder irgendwas, weil ich super nervös bin. Dann sagen die, hä, was haben sie, wie haben sie sich denn dort präsentiert? Sie sind total introvertiert und schüchtern und warum verkaufen sie sich denn als den Big Barbo? Dann bist du auf einmal, dann könnte man sagen, du bist ein Lügner, so. wenn man ganz weit gehen möchte.
Ja, und so Hochstapler und, irgendwie sowas, ne?
Ja. Ja, was man ja auch nicht vergessen darf. Stell dir vor, du schreibst so eine richtig ausgefallene Bewerbung und die wird abgelehnt. Dann schreibst du hinterher, ey, danke für Ihre Rückmeldung. Könnten Sie mir vielleicht noch kurz ein, zwei Dinge nennen, die Sie irgendwie an der Bewerbung vielleicht nicht so geil fanden? Dann hilft mir das für die nächste Bewerbung. Das ist ja völlig legitim. Kann man das machen? Ja.
Ja?
Hm. Das machen total viele und ich finde das total sinnvoll, weil dann hörst du von den Leuten, woran es lag. Und wenn die dir dann schreiben, ganz ehrlich, dein Anschreiben ist komplett off und was sollen diese Blümchen links und rechts und warum schreiben sie, sie sind irgendwie weiß ich, gut mit Klettern, das interessiert uns nicht. Dann weißt du, okay, waren vielleicht nicht die richtigen Inhalte. Wenn die aber schreiben, hey, ihre Bewerbung ist super geil, wir haben uns total gefreut, die zu bekommen. Problem ist nur, wir haben eine Stelle jemand anderen gegeben, der 5 Jahre mehr Berufserfahrung hat, dann weißt du, okay, Mann. Konnte ich halt nichts machen. So, also war halt einfach jemand anders irgendwie passender. Und so kannst du, so würde ich halt auch vorgehen, bevor ich halt
immer wieder
neu spekuliere.
So. Ja. Ja, und selbst wenn die nicht antworten, du hast ja da, genauso wie im Studium, du hast ja irgendwann deine Vordrucke so, ne? Du hast ja dann Anschreiben, das tweakst du minimal vielleicht dann so ein bisschen für die Unternehmen und auch diese E-Mail, sage ich mal, die dann eine Nachfrage ist, was man dann ändern könnte, das ist ja genau das Gleiche. Die hast du einmal geschrieben, irgendwie nett, und dann schickt man die einfach mit, dann ist es ja gar kein Mehraufwand mehr. Das ist jetzt am Anfang irgendwie blöde Arbeit, aber ich glaube, irgendwann ist es dann in Ordnung.
Ja.
Ja, finde ich auf jeden Fall spannend, weil da waren wirklich dann so witzige Formulierungen drin, die ich sonst noch nie gehört habe, außer halt aus solchen Schreiben, wo ich mir dachte, ich wäre der Erste, wenn ich das sehen würde. Die aus
irgendeinem Forum irgendwo wahrscheinlich rausgekommen sind. Ja.
Genau, weil das ist gut, dass du es auch nochmal sagst.
Ja, bei sowas denke ich mir halt, wenn ich sowas lese, denke ich mir halt, okay, ich muss jetzt erst anfangen, hinter die Fassade zu blicken. Und da muss halt auch vorher irgendwas da sein, was dich irgendwie, was dich
zeigt. Ein sehr nettes Bild auf dem Lebenslauf zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, klar. Naja, aber im Grunde genommen muss halt irgendwas in der Bewerbung drinstehen oder irgendwas im Lebenslauf sein, wo du sagst, okay, das macht die Person halt spannend und deswegen gucke ich halt, dass ich da eine Viertelstunde nochmal telefoniere oder mal ins Gespräch gehe, weil wenn da halt gar nichts ist, das ist so 0815 Anschreiben, was so jeder schreibt und der Lebenslauf ist halt auch relativ, sag mal, unscheinbar. Standard. Dann ist halt voll schwer zu sagen, okay, ich suche da jetzt nach was. Ja. Und da ist halt umso wichtiger, vorneweg zu sagen, hey, das sind die Dinge, die mich auszeichnen. So. Das kannst du ja auch irgendwie so formulieren, dass es halt nicht cheesy wirkt, sondern authentisch.
Ja, denk ich halt auch. Ja, das werden wir uns nachher nochmal dran setzen. Und dann das ein Thema noch, das ich jetzt ganz spannend fand, war der Schulstart, der jetzt ja am Mittwoch losging. Und ja, es ist irgendwie ganz interessant, weil so ganz
also wir es ging aber Zeit, jetzt los, oder? Also nur
genau,
für mich. So,
genau, ja. Es ging ganz normal los mit Kurzstunden bei uns jetzt, weil es so mega warm war. Also weil das wäre auch so immer so gewesen. Das heißt, Kurzstunden heißt, du hast nicht 45 Minuten, sondern 30 Minuten so halt pro Stunde. Und wir hatten
die dann Zeit längere halt Pausen oder was ist der Unterschied?
Nee, einfach, dass der Tag früher vorbei ist, dass du halt quasi nicht noch, also du hast keinen Langtag, plus die Schule geht dann halt nur bis, wenn du 6 Stunden hast, bis 12.30 Uhr. Das heißt, du kannst dann nach Hause gehen, wenn es ganz schlimm wird in der Regel. Sonst hättest du ja bis 1:30 oder halt im Zweifel noch Langtag und das ist dann einfach so ein bisschen gecuttet. So, und weil dieses typische Hitzefrei gibt es eigentlich an Gymnasium, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Sondern da gibt es halt irgendwie Langtag frei oder die Kleinen kriegen mal frei, aber die Großen, von denen wird verlangt, dass sie das durchhalten irgendwie. Und wir hatten Dienstag erste Konferenz, so, wo dann erstmal so ein bisschen, ne, diese typische, wie geht's jetzt ins Schuljahr, was gibt's für neue Regelungen und halt sehr viel Corona, bla bla. Und die ging, glaube ich, irgendwie 4 Stunden oder 4,5 Stunden alle in der Aula so, oh Gott, es war so warm und so voll viel. Ja, Palaver, dass jetzt nicht so wichtig war. Aber auch ganz interessant so zu sehen, dass man dann doch irgendwie sich so Schlupflöcher quasi sucht, weil die Vorgabe von der Regierung ist ja so nach dem Motto, Maskenpflicht überall auf dem ganzen Schulgelände, so nach dem Motto, ne, haben wir, glaube ich, ja schon mal erzählt, dass du halt quasi theoretisch nicht einmal die Maske absetzen kannst in der Schule. Wo man sich schon so denkt, okay, ob das für die Kleinen irgendwie funktioniert. Und wir haben jetzt anscheinend, also keine Ahnung, die Schulleitung und so, unsere Schule hat sich jetzt so ein bisschen, wahrscheinlich alle Schulen gemacht. Ich glaube, die haben sich auch abgesprochen. So dass man halt sagt, okay, wir machen es jetzt so, weil in der Pause dürfen die jetzt auch sogar nicht essen und nicht trinken, so, weil die dann auf dem Schulhof ja die ganze Zeit ohne Maske rumlaufen würden und so, wenn die essen und trinken. Das ist halt quasi so dann, als hätten die quasi nicht die Maskenpflicht. Deswegen gibt es jetzt in der 2. und der 5. Stunde quasi Essenspausen. In der 3. und 4. Stunde gibt es eine Atempause. Bedeutet, wenn ich jetzt in der 3. und 4. von den Unterlehrer bin, dann gehe ich mit denen mal raus, während halt nicht so viele andere auf dem Schulhof sind oder quasi niemand. Und dann dürfen man sich die Maske mal runterziehen und mal so ein bisschen quatschen, mal ein bisschen durchatmen, kurz 5 Minuten. Das sind so die kleinen Tweaks, die kleinen Anpassungen, so, wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt diese harten Vorgaben, wir wollen und müssen die auch irgendwie einhalten, aber wir wollen und müssen auch irgendwie das praktikabel für die Schüler machen und so, dass das irgendwie funktioniert.
Klar.
Ja, und dann vielleicht kleiner Erfahrungsbericht. Also erstens, ich habe, wo fange ich denn an? Also ich habe geschwitzt wie ein Schwein, so in der ersten Woche erstmal. Das war richtig schön. So, ich hatte neue Klassen und war erstmal so vor der Klasse und war so, okay, hallo, ich sehe nicht immer so aus. Ich bin komplett nass. I'm sorry, mir läuft's überall. Es ist nun mal so. Das war mir selber so ein bisschen unangenehm. Aber gut, das ist nun mal eben so, kann man nicht verhindern. Es war einfach scheiße warm. Plus halt mit der Maske war es halt dann noch ein Ticken wärmer. Und gerade in der ersten Stunde, das ist so, was ich immer so ein bisschen undankbar finde, ist halt immer so eine Orga-Stunde. Ne? Ist halt so, so gebe ich euch meine Noten. Mhm. So ist das und das. Das kommt im Halbjahr auf uns zu. Und wenn du dann noch eine halbe Stunde hast, wenn die keine Doppelstunde haben, sondern eine Einzelstunde und dann Kurzstunden, hast du die quasi eine halbe Stunde und bist so, okay, brrr, ich erzähle euch das alles. Du bist da, okay, wer ist da? Und brrr, so. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, die Schüler wirkten alle mega cool. Ich freue mich mega auf die Klassen. Die sind wirken super nett. Ich kenne da schon viele von und total nette Leute, wo sich wieder so ein bisschen, wo man wieder merkt, es ist irgendwie cool, wenn du halt in der Schule verschiedene Sachen machst, mal in der Partner-AG rumhängst, mal beim Schwimmbegleiten dabei warst. Du kennst einfach ein paar Gesichter und weißt, okay, das sind coole Leute und dann freust du dich irgendwie auf die.
Ja.
Deswegen, das ist super, aber ich finde mich selber immer sehr unangenehm, wenn so in so einer ersten Woche immer so denkt, boah, das ist einfach so runtergerattert. Du planst ja auch in den Ferien dann eine Stunde quasi, wenn überhaupt für Leute, die du noch gar nicht kennst. Das ist alles so nicht mein Ding. Das finde ich irgendwie total blöd. Zum Beispiel jetzt in der Ernährungslehre gestern, es war so langweilig. Ich habe auf Empfehlung von einer anderen Lehrerin so einen Film über Hygiene dann irgendwie so mal angefangen, so ein bisschen, da so nach dem Motto lockerer Start, es ist warm, Masken, nicht viel quatschen, so wir starten mit so einem kleinen Film. Und es war einfach so ein Film für so Grundschulkinder, es war mega langweilig. Und ich dachte mir so dabei, okay, so, okay, du musst jetzt hier durchhalten, habe versucht, so ein bisschen Fragen dabei zu stellen, dass es irgendwie interessanter wird. Und es war so klar, nee, das war nix. Gut, es nagt an mir immer so ein bisschen. Aber jetzt weiß ich quasi, okay, weißt du, Leute hast du da und jetzt am Wochenende kann ich ein bisschen ordentlichen Unterricht planen. Aber trotzdem denkt man immer so nach der ersten Woche, ah, denkt nicht alles, das ist super scheiße, das wird schon gut, wir kriegen das hin. Aber naja, das ist so der bisschen bittere Geschmack der ersten Woche. Und ich habe mit den Schülern noch so ein bisschen versucht, mal so zu thematisieren mit manchen Kursen, wie die das denn so sehen. Weil auf der Lehrerkonferenz gab es die Diskussion, Lehrer dürfen offiziell die Masken im Unterricht, wenn der Abstand eingehalten werden kann, abgesetzt werden. So, dann darf ich meine Maske abziehen. Und da gab es in dem Lehrerkollegium verschiedenste Meinungen. Von, wir leiden zusammen mit den Schülern. Nee, es macht Sinn, weil im Englischunterricht oder Französisch, wenn die auch die Lippenbewegungen sehen, über, keine Ahnung, die müssen mich hören und verstehen. Gerade in der letzten Reihe ist es auch leicht, wenn man noch so ein bisschen die Lippen dazu sieht und wenn man lauter redet generell. Alle möglichen Argumente, die man sich vorstellen kann, gab es quasi. Und für mich irgendwie war, ohne dass diese Frage überhaupt aufkam, war für mich völlig klar, ja, wenn, dann haben wir die alle gemeinsam auf so. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass das der gute Weg oder sonst irgendwas ist. Ich kann das voll verstehen. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich das ein bisschen schwierig fand manchmal, weil ich so geschwitzt habe zum Beispiel. Das wäre wahrscheinlich anders gewesen, wenn ich die Maske jetzt nicht so aufgehabt, so nicht so krass. Aber naja, grundsätzlich kurz, ich springe jetzt so ein bisschen, weil ich nicht genau weiß, wo ich anfangen soll. Ich habe jetzt die Maske dann echt immer von Mittwoch bis Freitag halt durchgehend angehabt, so den ganzen Schultag. Und es ist vollkommen in Ordnung. Es ist nicht, dass ich das Gefühl hätte, ich würde dadurch weniger Luft kriegen. Es ist vollkommen okay. Es ist ein bisschen wärmer. Das liegt aber auch krass daran, dass es fucking warm ist. So. Naja. Das heißt, geschwitzt hätte ich so und so. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Also jetzt so für mich als Lehrer. Anders ist es so ein bisschen für die Schüler. Das ist so ein bisschen schwierig bei manchen Punkten, weil erstens reden die oft eh schon sehr leise. Dann hörst du noch weniger, weil du auch die Lippen nicht siehst. Zweitens, die kleinen Assis manchmal können sich dahinter verstecken. So, ne? Du merkst so, die quatschen die ganze Zeit und du weißt nicht wer, weil du den Mund nicht siehst und so. Das ist ein bisschen, weißt du, wie, als würden bei der Klausur alle so Sonnenbrillen aufhaben und du weißt nicht, wer irgendwie abguckt. So, das ist manchmal so, das heißt, du weißt manchmal so ein bisschen mehr Grundrauschen und wenn dann noch Leute reden, ist es noch lauter, leiser und das ist ein bisschen merkwürdig.
Also aber fordert einfach mehr Disziplin von allen, dass man einfach mal
ruhig ist dann anders. Genau, und auf der anderen Seite kannst du dir auch dann aber auch denken, ja, okay, es ist für die auch gerade nicht so geil. Kein Wunder, dass sie so ein bisschen unruhiger sind. Das heißt, du bist die ganze Zeit zwischen Verständnis, Hitze, die dich selber fertig macht und du auch verstehen kannst, dass die dich fertig macht und dieser Unsicherheit der Schüler so in einer gewissen Weise. So, ja, jetzt sind wir wieder hier. Wir haben aber auch jetzt seit fünf Monaten keinen Unterricht mehr gehabt. Wie ist das eigentlich? Und es ist grundsätzlich die Stimmung eigentlich ganz in Ordnung, aber es ist ein bisschen weird, so einfach irgendwie. Mhm. Vor allem, wenn man dann auch auf dem Schulhof guckt, wo ich dann noch letztes Mal gelobt habe, so wenn es nicht so viele Schüler da in der Schule waren und so, bei diesen halben Klassen und so, das lief echt ganz gut. Jetzt ist Sodom und Gomorra. Also, in der großen Pause, das klappt einfach nicht. So, die Leute stehen nicht irgendwie ein bisschen mit Abstand. Die Leute essen und trinken trotzdem. Die Leute nehmen die Masken ab. So. Ich kann es auch in gewisser Weise verstehen. Ey, das sind Sechstklässler. So. Warum sollen die es besser wissen in einer gewissen Form? Und es sind ja auch manche Regeln einfach unsinnig formuliert. Weil warum solltest du im Sportunterricht die Masken absetzen dürfen, aber auf dem Schulhof, wenn du alleine in irgendeiner Ecke sitzt, darfst du sie nicht absetzen? So, das heißt, da sind ja auch so Widersprüche, die sich aber daraus ergeben, dass du ja allgemeine Regeln formulieren musst. Du kannst ja nicht für jede Situation irgendwie eine Einzelregel schaffen.
Ja.
Deswegen gibt es da so Widersprüche. Und die gerade als Schüler, also die mir schon als Lehrer auf den Sack gehen, weil ich es schwierig finde, Regeln zu verkaufen, wo ich selber mir denke, ja, aber ich verstehe auch nicht so ganz, warum das jetzt so ist und das so. Und man muss halt immer argumentieren mit, na ja, da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Ja, ist halt einfach ein schwaches Scheißargument so. Ne? Und deswegen kann ich ja verstehen, dass das für die Schüler noch schwerer ist, das irgendwie zu begreifen. Oder was heißt zu begreifen? Die begreifen es wahrscheinlich schon, aber
dass sie aber die hinterfragen es ja auch, ne? Warum? Und sagen sich, hey, das ergibt ja gar keinen Sinn an der Stelle.
Genau. Und das ist halt so ein bisschen dieser Zwiespalt, zwischen dem wir quasi gerade so agieren. Und das ist so schon irgendwie anstrengend. Also dieses Bipolare irgendwie auszuhalten. Dieses, ne, auf der einen Seite freut man sich irgendwie, dass alle wieder da sind und man sieht auch den Sinn darin, dass Schule weitergehen muss und dass es alles jetzt so irgendwie zur Normalität zurück, was sich ja irgendwie alle wünschen, bla bla. Aber auf der anderen Seite siehst du so, ja, okay, aber wenn wir es so machen, dann können wir auch die Masken gar nicht weglassen, weil, naja, okay, und ob das jetzt so viel bringt und ob die Maske jetzt der Schutz gegen alles ist, wenn du mit 30 Leuten im Raum bist, ob das jetzt quasi das rettet oder ob man nicht eher sagen müsste, okay, wir müssen vielleicht ein neues Konzept suchen mit halben Klassen plus Distanzunterricht, aber in vernünftiger Art und Weise. Keine Ahnung. Also ich habe da meine Meinung zu, aber das ist ja jetzt irrelevant, ist ja scheißegal. Nur fühlt es sich einfach komisch an, mit 30 Leuten in der Klasse, die haben alle den Mundschutz auf, sitzen aber trotzdem total eng gedrängt, wie immer halt bei der Hitze, in der brühten Hitze, in der Klasse, bei irgendwie Kurzstunden und so. Es ist alles so ein bisschen absurd. Das ist so der erste
Eindruck. Es kommt ja auch alles zusammen gerade, ne? Also es ist so, das ist das erste Regelset irgendwie, was irgendwie funktionieren kann, aber nicht muss. Alle sind irgendwie skeptisch, weil, wie du beschrieben hast, ne, viele der Maßnahmen ergeben halt so bei Licht betrachtet manchmal Sinn, manchmal nicht. Ist das jetzt das Richtige oder nicht? Plus die Hitze killt halt auch nochmal. Ne? Also ich glaube, wäre es jetzt kühl und angenehm warm oder also angenehme Temperaturen, dann wäre es halt auch alles halb so schlimm und man könnte sich viel besser vielleicht auf einlassen, eine Maske zu tragen, wenn nicht permanent irgendwie alles in deinem Mundbereich irgendwie schwitzen würde und die ganze Zeit so Oberlippenschweiß hast.
Und vielleicht, wenn es auch nicht wenn es jetzt Schulstart wieder wäre, weil du musst ja überlegen, so die EF zum Beispiel, die 10. Klasse, die kennen sich ja auch viele dann irgendwann nicht. Da sind jetzt einfach die Klassen zusammengewürfelt, das ist deren erstes Oberstufenjahr. Das heißt, das ist auch nochmal eine Unsicherheit, die da drin ist und so, ne? Das ist halt dann noch plus neuer Lehrer, ne? Das heißt, mich kennen die quasi auch nicht und ich kenne die nicht und so, das ist, da sind total viele Faktoren, die so schon so einen Schulstart immer spannend machen und irgendwie aufregend. Ja. Für manche wahrscheinlich im negativen Sinne, für manche im positiven Sinne. Und dann kommt noch der ganze Scheiß dazu, so, ne? Ich frage halt immer so, und wie waren eure Ferien so, damit man die Leute so ein bisschen kennenlernt, so, ne? Und man merkt so, manche, für die ist das voll okay, die kriegen das gut hin, aber manche, da merkst du auch, da.
Lass mich in Ruhe.
Ja, so, warum reden wir jetzt über sowas? Haben wir nicht hier gerade andere Probleme oder keine Ahnung, ne? Das ist strange, ich bin gespannt.
Ich glaube, da hilft auch bestimmt viel Aufklärung, Transparenz und dann auch so zu sagen, hey, ja, ich bin jetzt hier Lehrer und stehe vor euch und ja, ihr habt zu Recht eure Zweifel an manchen Dingen, so, ich teile das mit euch, so, also jetzt mal nicht irgendwie so einen auf, ja, das ist alles richtig und gut so, hinterfragt das nicht, wir machen das jetzt, so, ich glaube, das führt zu keinen guten Ergebnissen, wenn man da die Haltung irgendwie als Lehrer haben würde, oder?
Ja, du kennst mich, ich könnte das auch überhaupt nicht, also ich muss immer eher aufpassen, dass ich die Sachen nicht zu schlecht rede. weil ich war dann auch so, ja, wie seht ihr das denn mit den Masken für die Lehrer und so, ne? Und da waren so voll viele verständnisvolle, nette Schüler so, die dann so kamen, nee, macht ja auch Sinn, dass sie die absetzen, weil die müssen ja auch viel mehr reden und so weiter. Und wir müssen die auch verstehen und so. Wo ich so dachte, ja, das ist ein Argument, das kann ich voll verstehen. Und nicht so dieses aus sich heraus, so dieses, wie man das vielleicht manchmal von Schülern so kennt, dieses, nö, wenn der ich das machen muss, dann muss der das doch auch und so, sondern man merkt, die machen sich da in gewisser Weise echt viele Gedanken drum. Und das ist spannend und das, finde ich, kann man auch eben nutzen und sollte das nicht nutzen im Sinne von, ja, schön, dass ihr euch Gedanken macht, aber ist jetzt egal, schaltet euren Kopf ab, wir sind jetzt hier wieder in der Schule, jetzt wird hier Stoff reingeprügelt in euch,
schön, viel Spaß. Schön, Trichter und,
ja, ja, genau.
Und rein damit.
Genau, und das ist aber, es ist ein spannender Zwiespalt, weil zum Beispiel jetzt in LK am Montag, mit dem starte ich da, weil der Hauptlehrer quasi noch zur Risikogruppe gehört. Und da ist auch so, du musst dann da reingehen und sagen so nach dem Motto, hey, wir kriegen das hin, wir starten jetzt hier ganz entspannt. Aber du hast eigentlich im Hinterkopf, wir haben im letzten Schuljahr haben wir fast ein Vierteljahr irgendwie verloren und die müssen ja Abi in dem Fach machen. Eigentlich müsstest du quasi umso mehr reinhauen, aber du kannst jetzt ja auch nicht in die Schule gehen und sagen, so, hier, scheiß auf alles, wir ziehen jetzt hier voll durch. Sondern du
bist 150% ab.
Ja, und da kommt so eine geile Mail vom Ministerium, die sagen, ihr kriegt, das Abi wird 2 Wochen nach hinten geschoben, damit ihr die Lücken von letztem Jahr aufholen könnt. Yes! That's the thing we need. Ja, aber jo, ich bin da immer ganz guter Dinge.
Klar, ne? Also es ist 2 Wochen.
Ja, passt. Ja, easy.
Bootcamp.
Ja, ich glaube immer noch, dass es ist Vor- und Nachteil, dass ich da selber noch nicht so mega viel Erfahrung mit habe. Der Nachteil ist, ich muss halt viel Arbeit investieren. Der Vorteil ist, ich bin halt bereit, da noch irgendwie Arbeit zu investieren, weil ich glaube, dass wenn ich das jetzt 40 Jahre machen würde, weiß ich nicht, ob ich mir da nicht denken würde, ach, ich probiere das einfach mal trotzdem so weiterzumachen wie die letzten 40 Jahre. Also, keine Ahnung, ich hoffe, ich werde nicht so sein, aber ich könnte es nur, es wäre nur menschlich, das so zu denken. Ja. Und ich habe jetzt halt nicht meine Plan A bis C, die ich in der Schublade habe, wo ich dann denke, ah, okay, machen wir mal Plan B, sondern ich muss jetzt einfach gucken, wie stelle ich mich auf die Situation ein. Das stresst mich ein bisschen und bedeutet für mich halt auch echt ganz schön Arbeit hier in der Hitze, was ich super nervig finde, weil ich merke auch selber, meine Konzentration ist bei der Hitze halt auch weit weg von, hey, es ist alles cool. Aber ja, es ist spannend. Aber ich bin guter Dinge, weil ich jetzt auch mit anderen Lehrern so ein bisschen gesprochen habe von anderen Schulen und die waren eher so, also unsere Schule bereitet sich darauf vor, dass wir in 2 Wochen eh wieder im Lockdown sind. Und ich war so, what? Bei uns sagt jeder, es wird auf gar keinen Fall mehr Lockdown in Schulen geben. So, deswegen, es ist interessant auch, wie die Schulen quasi, wie die verschiedenen Kollegen da so, was die für Sichtweisen haben auf die Situation.
Ja, ich finde es, glaube ich, smarter vom Best Case auszugehen. Und Best Case wäre ja kein Lockdown. So, dann bereitest du dich darauf vor und dann den Schritt zurückzumachen und sagen, ja, okay, dann halt erstmal wieder nicht. Ist halt leichter als zu sagen, oh, ich habe eigentlich mit dem Lockdown gerechnet, ja, ich habe gar keinen Plan, das machen wir jetzt, keine Ahnung.
Und vor allem verunsicherst du ja die Schüler die ganze Zeit. Ja, richtig. Also du bist ja dann auch, wenn du dann so den Schülern gegenüber trittst, du ja dann auch so auf, so nach dem Motto, ja, wir planen jetzt erstmal 2 Wochen, danach wissen wir eh noch nicht so genau. Ist halt auch für die Schüler super strange.
Ja, denke ich mir zumindest.
Ja, das so kleiner.
Ich bin gespannt, was du in ein paar Wochen so berichtest, wenn da so ein bisschen sich vielleicht in Routinen eingependelt haben, ein bisschen Akzeptanz für die Situation größer geworden ist, weil man sich damit abfindet. Vielleicht findet man auch tolle neue Wege, damit umzugehen. Bin gespannt, was du dann so erzählst.
Ja, bin ich auch echt gespannt. Eine Sache ist so ein bisschen traurig noch. Ich habe jetzt quasi, dadurch, dass ich ein LK übernehme, also ich bin in meiner BOEF, bin ich quasi im Teamteaching mit einem netten Referendar. Ich glaube, der ist total cool. Und die eine LK-Stunde, die eine Doppelstunde liegt halt genau über meiner BOEF-Stunde. Und das macht halt total Sinn, da wir da im Teamteaching sind, dass ich da quasi irgendwann dann den LK mache und er macht den Bio-Kurs einfach. Aber der Bio-Kurs ist, glaube ich, richtig cool. Ich glaube, die sind richtig nett und da sind halt voll viele Leute drin, die ich kenne und da sind halt irgendwie nur 23 Leute drin. Das heißt, so ein richtig cooler Bio-Kurs, mit dem man super arbeiten kann. Und jetzt muss ich den quasi wahrscheinlich dann irgendwie so ein bisschen aufgeben. Das ist ein bisschen schade. Das finde ich ein bisschen traurig. Aber naja, mal schauen.
Aber dann kann er ja den coolen Kurs machen und sich darüber freuen.
Aber das will ich nicht. Na Gott. Das ist Quatsch.
So ist das Leben. Ey. Deswegen gibt, das Leben nimmt.
Nein, Quatsch. Ich freue mich ja auch auf den LK, deswegen das ist ja, ich habe es ja angeboten, weil das macht ja nur Sinn. Weil warum sollen wir 2 Lehrer in einem Kurs haben und dafür die andere Stunde fällt aus? Deswegen ist es so, ja.
Klar.
Total sinnig.
Ja.
Eine Sache, sorry, mir fällt nur so ein paar Sachen.
Hau raus.
Eine witzige Sache war noch mit dem PEDA-EF-Kurs. Wir sind in diesen, weißt du noch, quasi in diesen Erdgeschossräumen beim Schulhof, da konntest du so drauf gucken auf die Räume. Wenn du auf dem Schulhof stehst, auf die Uhr guckst quasi und dann nach links guckst, diesen Gang. Da sind ja einfach so Räume.
Ja.
So, genau. Ja, ja. So Erdgeschossräume da. Und ich bin da mit meinem PEDA-EF-Kurs drin und das sind einfach 30 Leute. Und es war so witzig wie in der ersten Vorlesung damals in der Uni. Es mussten einfach 3 Leute auf den Fensterbänken sitzen. So. Also quasi einer musste auf dem Fensterbank sitzen und 2 so auf so, an so einem Tisch so ganz vorne, der gar nicht eigentlich eingeplant war, um da dran zu sitzen. Und ich hätte mal, und das halt zu Corona-Zeiten mit Maske, ist ja so geil. Ich hätte so echt so ein Bild machen müssen für so keine Ahnung, Rundblick oder Kölner Stadtanzeiger. So, so funktioniert der Corona-Unterricht an den Schulen im Gymnasium. So. Und dann so, alle sitzen so gequetscht, so 2 auf der Fensterbank. Ja, aber ich krieg einen größeren Raum, habe mich schon drüber gekümmert. Aber das ist so typisch, dass man auch wieder so denkt, naja, die Schulen sind einfach nicht so darauf vorbereitet und nicht alle darauf ausgelegt, dann irgendwie das damit zu arbeiten. Und nicht jeder kann an Einzeltischen sitzen und 1,50 Meter Abstand, so, das wäre halt schön, wenn. Aber so ist es leider nicht. Ja. Und witzig, sorry. Ich fühle mich schon wie in dem Anschreiben von Chiara, ich zähle die ganze Zeit nur Sachen auf.
Ja, bitte melden sich bei Herrn Pelzer.
Nee, letzte Sache, dann ist wirklich Ende. Es geht um dieses, es wurde ja versprochen, haben wir, ich weiß nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen haben, den Lehrern wurden ja digitale Endgeräte im Wert von 500 € versprochen, so pro Person. Ne? Mhm. Und es war ja völlig klar, dass das ein Manko hat. So. Und dieser kommt jetzt auch in der gewissen Weise. Also erstens, noch ist es gar nicht so klar, wie und wo. Aber es ist jetzt so, dass unsere Schule und, glaube ich, Stadt Troisdorf, keine Ahnung, oder der Rhein-Sieg-Kreis, so einen IT-Firma bekommt, die quasi verwaltet und dann so sagt, okay, wir kümmern uns um eure Rechner, um euer Equipment. So. Und du weißt, wie das ist. Das ist dann so, ah ja, dann kommt der Service-Mitarbeiter irgendwann mal raus, der macht dann die Updates und wenn er nicht kommt, dann können wir auch keine Updates machen, weil das wahrscheinlich irgendwie gesichert ist und mit Admin-Passwort und wir haben das nicht und keine Ahnung was. Das heißt, so für jemanden, der keinen Plan davon hat und sich keinen Bock hat, damit zu beschäftigen, mega die gute Sache. Aber wenn man so ein bisschen
den Rest der Welt.
Ja, so. Und diese 500 € und dieses digitale Endgerät wurde schon so angekündigt, das wird dann in Abstimmung mit denen, wird das dann irgendwie auch angeschafft, damit dann quasi man sich auch nicht darum kümmern muss und damit dann quasi jeder das gleiche Gerät hat und das sicher ist und gewartet werden kann und so weiter.
Kannst darauf verzichten, ich kann dir sagen, es wird nur scheiße.
Exakt. Und ich habe auch schon gleich gesagt, ich habe auch dann wirklich die IT-Leute bei uns gefragt, ob wir dann nicht sagen können, weil ich weiß 100%, ich werde weiter mit meinem Gerät arbeiten und das werden bestimmt andere auch wissen, ob man dann nicht sagen kann, dann spenden wir das quasi in so einen IT-Topf, dieses Geld, das wir ja nicht uns einfach ausbezahlen lassen können, wäre ja eh quasi weg. Und dafür können die anderen Kollegen, die das wollen, sich irgendwie coolere Geräte holen. Das wäre ja voll total cool, wenn man das irgendwie so machen könnte. Aber so wie wir die Bürokratie kennen, wird das auf gar keinen Fall so funktionieren.
Diese Regelung ist nicht vorgesehen. Ja. Ja. Das ist, die Erfahrung habe ich leider auch schon machen dürfen mit so sicheren Geräten, die von einer externen Firma verwaltet werden. Ja.
Funktioniert nicht, oder? Also es ist dann so dieses, du hast veraltete Software wahrscheinlich drauf, du hast dann irgendwie
Schlimmer. Ich bin jetzt mal richtig fies, aber ja. Mich hat's so hart abgefuckt. Es gibt Menschen, die kennen sich mit so IT-Sachen wirklich gut aus. Mhm. Kennen sie auch mit IT-Security richtig gut aus. Mhm. Und die dürfen Meinungen haben zu bestimmten Themen, die dürfen bestimmte Dinge auch tun. Mhm. Und es gibt Menschen, die arbeiten für so Firmen, die Endgeräte verwalten. Mhm. Die haben auch Ahnung, aber die haben nicht die ultimative Ahnung. Also ist deren Ansatz, wie im Leben so oft, wir machen lieber etwas komplett zu, als ein Risiko einzugehen.
Das heißt, wir sperren YouTube.
Die sind total schlecht im Risikomanagement. Was der Konsequenz heißt, die gehen immer den sicheren Pfad. Die würden niemals einen Berg mit Schwierigkeitsstufe schwer hochsteigen. Die würden einfach diese scheiß Gondel nehmen. Und dann würden sie lieber sagen, nee, wir gucken uns lieber Fotos an. Am Ende hast du ein Gerät, was nichts kann, was komplett zu ist, wo du einen Arsch voll Geld für zahlst an diese Leute, die dann sagen, ja, wir machen die Updates und wir sorgen dafür, dass es sicher ist. Also das ist wie so, du nimmst dir jegliche Funktion eines Geräts, schneidest die weg und sagst, hier, du kannst gerade so ins Internet gehen, viel Spaß damit. Mhm. Cool. Und dann kriegst du jeden Monat eine Rechnung, wo draufsteht, wir wollten gerne 10.000 € für Wartung und Pflege und bla. Das ist so ein, der Rhein-Sieg-Kreis wird sich da so einen ekelhaften Vertrag mit ins Haus holen, der die Arschgeld kostet für ein Gerät, was echt scheiße ist wahrscheinlich, was niemandem was bringt. Und am Ende würde man sagen, ja, aber wir haben jetzt alle ein cooles Gerät. Und dann würde man sagen, toll, ich kann die App nicht installieren, ich kann das nicht machen, ich kann jenes nicht tun. Danke für nichts. So, und das ist meine Erfahrung bisher. Und deswegen habe ich jetzt schon Sorge, dass ihr echt, dass die dann auch ein Gerät bekommen, sagen, ja, wow, so, ich nehme doch lieber meinen privaten Laptop, weil da kann ich wenigstens Dinge tun. Mhm. So. Das ist meine Prognose, leider irgendwie.
Ja, sehe ich genauso. Der coole Gegenentwurf, haben wir ja, glaube ich, auch im Podcast gesagt, so wäre ja eigentlich im Prinzip hier, weil ich kann ja verstehen, dass sie nicht sagen, wir überweisen dem Lehrer 500 Euro. So, kann ich
vollkommen verstehen. Nee, aber machst du bei den Autos, bei den Elektroautos, kaufen Gerät und dann schickt die Rechnung hin und dann überweisen sie den Anteil dich 500 Euro.
Richtig. Und im Zweifel, das wäre richtig cool. Und wenn die jetzt sagen, wenn die noch irgendwie kontrollieren wollen, weil man muss ja, glaube ich, in diesen ganzen öffentlichen Sachen ist ja immer dieses, du musst so drei Angebote denen schicken. Wäre ja vollkommen okay, wenn ich sage, schick mir, hier, mach einen Antrag, hier ist so ein vorgedrucktes Antragsformular, schreib da drei Geräte rein oder drei oder ein Gerät mit drei verschiedenen Preiseinschätzungen und so und wir sagen dir dann, okay, bewilligen wir dir und geben dir 500 Euro dazu. Das wäre ja richtig cool, aber es wird im Nachhinein so sein, es werden Geräte sein, die wahrscheinlich 500 Euro kosten und nicht mehr so. Das heißt, du hast da vielleicht im Zweifel Geräte, die du gar nicht nutzen willst, weil die vielleicht irgendwie langsam sind irgendwann oder keine Klobig Ahnung was.
Sind, viel zu schwer,
unhandlich. Genau, was auch immer. Ne? So nach dem Motto, hey, wir haben diese geilen Laptops, die sind so schwer und so groß, dass sie in keine Tasche passen, aber sie haben 500 Euro gekostet und die sind auch eigentlich ganz okay, aber sie wird trotzdem vielleicht dann keiner nutzen. Ja, das sind so, das ist so dieses, wo ich mir denke, es klingt immer alles in der Zeitung, so, wer auch immer Zeitung liest, klingt das immer so total gut, so, 500 Euro für alle Lehrkräfte, cool. Keine Ahnung, das Digitalpaket mit 5 Milliarden Euro für die Schulen in NRW, cool. Aber wo ist es? Ich sehe es nicht so. Und deswegen habe ich da immer so eine Grundskepsis. Nicht der Politik gegenüber, es ist keine Politikverdrossenheit oder so, aber immer so diese Versprechungen, die dann erstmal so da sind, wo dann so, es gibt ja diesen Typ Mensch, der dann sagt, hey, voll geil, es wird alles super. Und ich bin immer so, ja, mal gucken, wenn es kommt, ist cool. Wenn nicht, dann bin ich auch nicht enttäuscht, weil naja, ich glaube erstmal nicht so richtig dran.
Ja, geil wäre halt, das wäre ja machbar, das machen Unternehmen ja auch, wenn man sagt, keine Ahnung, Schule Rhein-Sieg-Kreis oder wie auch immer oder NRW, alle Lehrer oder alle Schulen werden jetzt, keine Ahnung, wir machen einen Hardcore-Deal mit Amazon, Google oder Microsoft, scheißegal, sucht ihr einen aus, mehr eine Latte. Und wir kaufen dann diese gesamte Suite bei denen ein. Jeder kriegt einen Account, gibt ein zentrales Account-Handling, bums, kriegst halt deine Zugangsdaten, hast halt dein ganzes Office-Paket, Kalender, Mail, alles in einem, hier, Cloud. In your face.
Ja, finde ich auch mega cool. Weil dann ich finde, das Einzige, was man dabei so ein bisschen machen müsste, so ein bisschen, wie soll ich sagen, kann man im Politikunterricht ganz gut machen oder irgendwo, so ein bisschen auch, sag ich mal, so Medienkritik in der Hinsicht, so nach dem Motto, wenn die Schüler alt genug sind, mit denen zu sprechen, naja, uns ist ja bewusst, wir haben ja den Sponsor, sag ich mal, so ein bisschen Microsoft mit den Surface Books oder wir haben ja überall alle iPads. Warum eigentlich iPads und so? Naja, weil die uns halt als Schule Geld gegeben haben und dass die halt nicht, also ich finde das immer so ein bisschen wichtig, dass die nicht damit groß werden und zu so denken, ah ja, dieses Gerät, das ich in der Schule benutzt habe, das ist das Einzige, das ich benutzen werde mein ganzes Leben lang, dass es halt so mega krass werbungsmäßig wird, sondern eher so, okay, hier, liebe Schule, ihr habt ihr Geld, macht das, hauptsächlich nutzt die Geräte, aber inhaltlich dürft ihr machen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht irgendwelche Arbeitsblätter von uns benutzen und ihr müsst nicht, keine Ahnung, irgendwie sowas machen. Das fände ich irgendwie so ein bisschen wichtig, wenn so Firmen quasi in die Schule eingreifen. Aber das kann man ja machen, das ist ja kein Problem.
Ja, das ist aber echt ein guter Punkt. Das Traurige ist, dass Leute sich echt auf sowas festlegen. Und das merkst du in der Arbeitswelt ganz häufig. Ja, nee, ich finde Microsoft Office am besten. Ich finde Word super. Hast du schon mal Google irgendwas benutzt? Nee, aber ich mag das. Das ist gut. Ich will nur das nutzen. Ich finde PowerPoint super. Es gibt viel coolere Tools, wie Pitch zum Beispiel. Hast du das schon mal gesehen? Nee, aber ich finde PowerPoint super. Dann hast du so Diskussionen, denkst du, ey, nur weil du es nicht anders kennst, denkst du, es wäre das Geilste, was es gibt. Das ist halt so ein typisches Ding. Das ist das, was du ja auch beschreibst. Die Leute werden so, ja, ich habe mit der ganzen Schulzeit immer Word benutzt, jetzt finde ich Word super. Ja. Aber das, ja.
Das Problem ist, bei uns in der Schulzeit war es ja so, wir kannten halt Word, wir hatten Microsoft und Linux und wir wussten, okay, Linux ist einfach nicht so geil. Deswegen gab es mal quasi automatisch, war da quasi Word, Microsoft dann quasi mehr drin. Aber grundsätzlich wäre das ja cool, wenn man das irgendwie dann so im Informatikunterricht oder keine Ahnung was, kann man ja in fast jedem Unterricht machen, so ein bisschen. Die eine Gruppe erstellt eine Präsentation mit PowerPoint, die andere mit OpenOffice, die andere mit Keynote, keine Ahnung, mit Prezi und so, dass man einfach so ein bisschen Medienkritik könnte man das ja nennen, so dass man kritisch, analytisch auswählen die kann, Vielfalt welches auch mal Medium aufzeigen,
also nach dem Motto, guck mal, das macht alles möchte das gleich.
Ich gerne nutzen.
Ja.
Und nach welchen Kriterien kann ich das vielleicht auch einschätzen und beurteilen? Das ist ja irgendwie ganz cool.
Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll.
Alrighty. Pumpen!
Geil, Alter, ich gehe gleich laufen.
Träumchen. Ich habe jetzt meinen Trainingsplan. Und bis jetzt funktioniert es noch ganz gut. Mal gucken, wie lange ich dabei bleiben werde. Wir kennen beide.
Wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit.
Genau. Was ist dann
wenig? Mehr davon in der nächsten Folge.
Ja. Okay, okay, ja. Okay.
Alright. Gut. Danke fürs Zuhören. Peace
yes,
out, Leute.
Yes, schwitzt nicht zu sehr. Oder denkt an mich, ich schwitze mehr als ihr. Deswegen fühlt euch niemals schlecht, wenn ihr schwitzt. Tschö.
Ciao, Kakao.